Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Ja, ich hab heute halt, oder es kam vor ein paar Tagen, kam eine, ich glaube von Aspekte im Endeffekt, von Joe Schück irgendwie moderiert, irgendwie halt auch so in die Zukunft des Streamings irgendwie und wie geht's Musikern zurzeit, halt relativ viel auch sehr, sehr viele Sachen, die man halt sehr, die sehr einfach sind und ich sag mal, die wir beide einfach auch schon wissen, aber du findest es nicht gut, ich finde es halt schon irgendwie auch gut, wenn man quasi so dieser Problematik, die ja da ist, was halt eben quasi, ne, wie wird Streaming-Money verteilt, wer wehrt sich da dagegen, dass es nicht verteilt wird, wo halt die Major-Plattenläden natürlich irgendwie viel zu sagen haben und die da auch so mittelfiel Interesse daran haben. Und der Ansatz, der Anhaltspunkt ist ja schon, also Krönemeyer ist in der Doku drin, der dann halt sagt, er will unbedingt, er braucht ein User-centric Pay-System.
Ja,
also klar, quasi, Spotify ist ja zurzeit so irgendwie, das Geld kommt rein und dann wird geguckt, okay, von allen Klicks, die alle Menschen jeweils gemacht haben, okay, 50% davon hat Taylor Swift Traffic, dann kriegt 50% auch man Taylor Swift's Money. Und User-centric wäre dann,
der wäre nur die bezahlt, die
du hörst von da, du hörst eigentlich die ganze Zeit nur Haiti Future bei Tropical LTD und Soli. Und dann kriegen von den 10 Euro, kriegen diese jeweils, wenn die gleich viel gehört haben, kriegen die 2,50 Euro, was quasi so ein Shift
ja, wäre. Ja, klar ist. Also, weil man genau nur 4 Artists hört und die auch nur in irgendeinem Betrag über einen Euro kriegen. Oder
David, ich habe sehr einfach versucht, jetzt quasi für die Leute, die uns vielleicht zuhören, die das vielleicht nicht wissen, so machen. So, ich weiß, dass es nicht genau so ist, aber im Endeffekt ist es so. Und du hast dich ja mit dem Thema eigentlich schon auch mal, ich merke schon an deiner Reaktion, dass du das ganz anders siehst, glaube ich. Aber es ist genau das, was ich so ein bisschen von dir wissen wollte. Du hast dich ja längst mit der Thematik mal irgendwann beschäftigt.
Ja.
Würde wirklich dieses einfache, ich sag mal, einfache Umstellen, das müsste man natürlich irgendwie hart musikindustriell, businessmäßig irgendwie erkämpfen, dass es auch geändert wird. Aber würde das deiner Meinung nach wirklich sehr, sehr, sehr viel bringen und sehr viel ändern in der Industrie, sodass halt eben, ich sag mal, independent, kleinere Künstler damit besser auch wirklich leben können und Spotify nicht nur, so wie es jetzt im Endeffekt ist, eigentlich so eine Werbeplattform dafür ist, dann halt nachgelagerte Einnahmen zu haben, also Merch zu kaufen oder auf Konzerte zu gehen.
Jein.
Jein.
Ein Metapunkt.
Gut, nächstes Thema.
Ein Metapunkt dazu und ich muss ihn bringen. Digga, willst du mich verarschen? Du teaserst heute in unserem Telegram-Chat an, dass du ein gutes Thema zum Openen hast, mit dem ich mich schon mal tiefgehend auseinandergesetzt habe und du sagst mir nicht, dass du dieses Thema ansprechen willst, damit ich mich vielleicht nochmal vorbereiten kann auf dieses Thema. Come on.
Ja, du bist ein Standing-Experte.
Bitch
Move, das ist überhaupt kein Bitch-Move.
Da hätte ich ja
du könntest ja auch rausschneiden.
Nein, ist egal. Nein, Spaß.
Ohne Witz, das ist der Rap-Stammtisch und ich würde dich das halt wirklich auch einfach, weil ich das gesehen habe, mich das beschäftigt habe, ich mir die Frage gestellt habe, würde ich dich das, wenn ich dich normalerweise bei einem Bierchen treffen würde,
klar,
würde ich dich einfach genauso fragen.
Voll.
Und da würdest du auch was sagen können. Und du kannst natürlich sagen, dass du jetzt nicht total drin vorbereitet bist, aber du hast ja trotzdem ein bisschen dich schon mal da beschäftigt.
Ja, voll. Aber das
und damit
ist ja
bist du nicht der absolute User-centric Pay-Papst, David.
Ich weiß. Aber es ist einfach so, es gibt ja auch einen Grund, warum ich den allergrößten Teil der Gespräche und der Äußerungen, die ich im echten Leben treffe, nicht ins Internet stelle. Das ist ein wichtiger Aspekt.
Ich halt schon.
Ja.
Das ist ja auch gelogen.
Ich finde das Thema, also es ist auf jeden Fall eh immer spannend. Es wird wirklich schon auch seit Jahren einfach diskutiert. Und ich glaube, es gab sogar schon Streamingdienste. Jetzt kann man so ein bisschen, ne, nichts, was ich jetzt sage, zu Hand und Fuß, weil es werden so viele, ich glaube und ich denke das und vielleicht war es so. Ich glaube, dass tatsächlich das Streaming-Dienste schon mal ausprobiert haben. Ich glaube, dieser hatte schon mal so eine Testphase und Tidal auch. Da ist schon mal so ein erstes Problem, weil es wurde teilweise, die haben da auch, das ist ja alles auch natürlich schon im fortgeschrittenen Social-Media-Zeitalter gewesen. Da gab es, wenn ich mich richtig erinnere, bei Tidal auf jeden Fall so. Es wurde natürlich auch in schicken, teilbaren Instagram-Kacheln gepostet, sodass du das teilen kannst und ey, guck mal, hier gibt's diesen einen Streamingdienst, der macht richtig viel für Artists und so weiter und der kümmert sich um die Anliegen, dies, das, also abgesehen von zum Beispiel den ganzen Dreck, den Tidal eigentlich am Stecken hat, seitdem dieser Dienst mal geschaffen wurde. Das ist schon so ein erstes Problem. Auch, ich würde sagen, kein Top 4, aber vielleicht ein Top 10 Pattern. Es müssen wirklich alle mitmachen.
Ja, natürlich.
Weil ansonsten funktioniert das ganze Ding nicht, weil so, wenn kleinere Streaming-Dienste das machen, das ist so nett gemeint und so weiter, die haben halt, also du hast ja nur so viel Geld in irgendeinem Pot mal drinne, der irgendwo, also in der Summe, die irgendwie mal ausgeschüttet und verteilt werden kann, so viele, wie du halt User hast, die für deinen Dienst zahlen und so. Wenn man sich halt die Struktur anguckt, wie es so gewachsen ist, so es gibt Spotify und es gibt Apple Music und dann gibt's noch ein paar mittelgrößere und kleinere drumherum, aber so zumindest für so, sagen wir jetzt, den europäischen Raum, wo ich mich ein bisschen mehr damit auskenne, vielleicht noch US-Raum, sind es schon mit die beiden dominierenden und es ist so, es hat teilweise doch nur einen kleinen Effekt, wenn so weniger besuchte und große Dienste das machen, weil da sind die Summen halt überhaupt nicht so groß, dass es für die Künstler irgendeinen Unterschied macht. Die haben dann teilweise da ein bisschen mehr, als sie vielleicht sonst hätten, wenn die User-Centric Payment auf einmal einführen. Aber es macht an dem großen Kuchen nichts. Das ist schon so das erste Problem. Kriegt man alle dahin, das zu machen. Und das zweite
Ding... Ich würde da tatsächlich gerne eine Rückfrage stellen oder eine Anmerkung machen, weil ich glaube eben nicht, dass alle mitmachen müssen. Ich glaube halt einfach, dass, ich sage jetzt mal, der Monopolist vom grünen Riesen, dass das schon reichen würde.
Ach so. Ja gut, aber das ist ja quasi der letzte Player, der es machen würde. Weil für die funktioniert es ja ganz gut so.
Ja, klar. Deswegen, also das ist ja im Endeffekt auch, ne, so, das ist ja ein Musikbusiness-Kampf, dass du halt irgendwie da intern versuchst, das zu erzwingen. Und weil, wenn der es macht, dann machen es vielleicht halt einfach auch alle. So. Oder die anderen fallen halt nicht so ins Gewicht. Und dann zweitens, ich will, das ist zwar nochmal ein anderes Loop-Thema, aber was hat Tidal nochmal genau Dreck am Stecken?
Ich kann es vielleicht nachrechnen. Ich habe nicht mehr alle Stories im Kopf, aber die haben auf jeden Fall, also die haben halt einfach Zahlen geschoben und beschissen, weil, also das wurde teilweise, ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt gerade an Tidal alles beteiligt ist und wem das gehört und so weiter, aber es gab eine Phase, da gehörten Anteile an diesem Unternehmen MusikerInnen. Das wurde auch nach außen verkauft als was ganz Tolles, weil
Jay-Z oder so, ne?
Genau, ich glaube, Jack White war noch dabei und Beyoncé. Und ich glaube, das war zu dieser Lemonade-Album-Phase. Da wurde auf jeden Fall an den Zahlen rumgedoktert, um die besser aussehen zu lassen, als sie tatsächlich waren. Das ist irgendwann aufgeflogen. Grob runtergebrochen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall sehr shady. Also, und ich habe da immer das Gefühl gehabt,
ganz
da
wird normale Wirtschaftsdinge
auf Art. Ja, voll. Aber weißt du, das kackt mich halt immer so ein bisschen an, weil da, glaube ich, immer recht viel Wert drauf gelegt wird, so eine geile nach außen Kommunikation zu haben. Das muss ja ein voll geiler, fairerer Dienst sein, wenn die Artist, diese saureichen Mega-Artist, wenn denen der Dienst quasi mitgehört, dann müssen die ja im Interesse von allen MusikerInnen handeln. So, das ist so ein bisschen das, was da verkauft wurde, im Sinne von, da kommt doch mal lieber zu Tidal, so neben ein paar anderen Perks wie bessere Musikqualität, also Audioqualität und so weiter. Aber ja, das halt. Also es ist halt, wird sich nicht nur sauber verkauft, sondern wird sich als ethisch und moralisch überlegen verkauft und schiebt dann hintenrum doch wieder daher so, ja, diese.
Was jetzt der lustige Washing-Begriff wäre, den man sich an der Stelle noch anstatt Greenwashing.
Stimmt. Was ist das eigentlich?
Tja, User-Centric Pay-Washing. Aber haben sie ja nicht mal gemacht, also von daher.
Ich glaube, irgendwann später haben die sowas in eine Richtung gemacht, aber das habe ich auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm, was genau das war.
Ja.
Aber genau, ich sag mal so, das war, ey, vielleicht das. Ich habe das, glaube ich, schon recht oft gesagt, dass wir irgendwann mal so eine Folge machen, wo man sich so ein Oberthema sucht, inhaltlich vorbereitet. Und ich glaube, es wäre auch viel Aufwand, weil ich habe da ja meine Masterarbeit im weitesten Sinne über so Streaming-Kultur und also wie diese Plattformen so ein bisschen entstanden und strukturiert sind, am Beispiel von Spotify und Bandcamp halt rumanalysiert und kritisiert und auseinandergenommen. Und es ist in dieser Literaturphase, die recht intensiv war, es ist halt schon sau witzig, was so für shady Stories, die nie so, also die hast du nicht mehr groß im Kopf, aber was irgendwelche Wissenschaftler halt mal aufgeschrieben haben, in was für Fettnäpfchen oder auch sagen wir mal, geplante Bescheißereien, so Streamingdienste zwischendurch mal so reingetreten sind. Ich habe da halt keine so konkret greifbar mehr vor Augen, aber da ist halt immer Zeug zu holen eigentlich, und die haben alles schon mal so ultra dumme Scheiße gemacht, auf jeden Fall.
Ja. Ich würde natürlich jetzt gerne auch fragen, aber du sagst ja natürlich auch schon, du hast es nicht mehr so griffig. Aber du wolltest vorhin noch einen zweiten Punkt anbringen, nachdem du gesagt hast, es müssen auch alle mitmachen.
Ja. Es ist so ein bisschen, also ja, das würde halt schon irgendwie was ändern. Aber also, das ist dann, also ja, es ist halt die Sache, so was User reingeben in so einen Pod, der bei einem Streamingdienst landet, selbst wenn wir jetzt über den allergrößten sprechen und wie das aufgeteilt wird. Also es ist ja, na klar, ein Teil für die Plattform natürlich, aber auch ein Teil, was dann gegebenenfalls noch an Labels, gegebenenfalls auch noch an Vertrieb geht und so weiter. Und also insgesamt ist das halt nicht so ganz sustainable, wie das Streaming-Ding aufgezogen wurde. Wenn du, also ich sag, es würde schon eine Verbesserung bringen, wenn du sagst, du packst es nur an die Artist, die du wirklich hörst. Aber dann musst du halt auch anfangen, an all den anderen Stellen irgendwie mal aufzuarbeiten, wie hören wir eigentlich Musik und wer leitet uns eigentlich so ein bisschen in die Richtung, wie wir Artists hören und welche Artists wir hören, weil Spoiler, es ist jetzt nicht unbedingt alles by free choice. Also theoretisch, ich argumentiere immer, man kann das machen. Ich hab das ja auch einmal in so einen, ich knall die Links rein, weil das kann alles im Internet lesen. Ich habe halt ja RealRap auch einmal es geschafft, ein wissenschaftliches Paper zu veröffentlichen über dieses Thema. Und da wurde im Review-Prozess, im Redigat, auf jeden Fall hardcore darüber diskutiert, ob Streaming-Dienste einem eine freie Auswahl lassen. Und ich habe dafür argumentiert, theoretisch ja. Also wenn man sagt, klar, es fehlen irgendwie ein paar Sachen in Musikkatalogen, auch bei Spotify, das mal außen vor gelassen. Aber wenn man jetzt sagt, das ist halt mehr Musik, als du dir jemals anhören kannst, hätte ich argumentiert, wenn du wirklich willst, kannst du dich halt recht unabhängig da durch das Interface bewegen. So, du kannst halt einfach die Band suchen, die du anhören willst. Du kannst das Album anklicken und kannst es durchhören. Du kannst einen einzelnen Song suchen und nur diesen Song anhören. Und da wurde halt dagegen argumentiert, dass es halt mehr oder weniger vielleicht 1% aller praktisch auftretenden Fälle ist, weil so bewegen sich Leute halt nicht durch Streamingdienste und die sind extrem vorgeplant, sind extrem durchstrukturiert und alles andere ist halt so, wir schmeißen euch den Inhalt neutral hin und ihr wählt aus, dann ist es halt einfach, sagen wir, sehr stringent angeordnet und also siehe Spotify, siehe Release Radar, siehe das ganze Playlisting, was Spotify auch so unglaublich groß gemacht hat und auszeichnet. Es ist halt, also die Leute würden halt dann immer noch trotzdem recht dolle genau die großen Artists hören, wenn das Hörverhalten sich nicht krass ändert, wie es jetzt ist. Und ich sage, das würde halt eine kleine Veränderung vielleicht auch bei kleineren Artists machen, abgesehen von dem Punkt, dass Spotify ja aktuell gar keine Artists bezahlt oder keine Tracks bezahlt, die unter 1000 Plays haben. Aber ich glaube, dieser Insgesamtunterschied würde nur, weil man das Abrechnungsmodell ändert, nicht so groß sein, dass es existenziell was ändert und irgendwie Streaming dadurch doch wieder, ich sag mal, eine fairere Angelegenheit für Musikschaffende und MusikproduzentInnen wird. Also so von Songwriter über einen Beatmaker bis zu demjenigen, der performt. Da hängt ja an so einem Song auch meistens, das ist ja meistens mehr als so eine Person. Also es würde keinen relevanten Unterschied machen, würde ich behaupten. Würde einen machen, aber keinen so großen, dass man sagt, man kann auf einmal von Streaming wirklich effizienter leben.
Okay, ja, ey, interessant. Faire Einschätzung. Ich finde interessante Diskussion, ob man bei Streaming-Anbietern die freie Wahl oder nicht, weil ich glaube, ich würde es eher so sehen ja, wie du, weil ich denke mir so, ja, natürlich wirst du durch ein Interface in der geleitet Theorie, und der voll. Algorithmus spielt ja auch rein und alle Mechanismen und Sachen zeigen dir eher so Wege aus, wie du jetzt das hören, was halt gepusht werden soll. Aber klar, wenn du jetzt dran denkst, dass du Flashenism von den absoluten Beginnern hören will, dann kannst du das halt hören. Aber das musst du halt dann auch wirklich suchen, so. Und das ist quasi so eigentlich vieles von dem, was man so frei Free Choice hat. Das ist so eigentlich die Bastion, wo ich damals meine DJ-Karriere aufgebaut hatte vor 10 Jahren, weil da hatte noch nicht jeder Spotify und jeder wusste die geilen Songs und so. Und manchmal muss man ja trotzdem irgendwie mal auch mal eine Album hören und dann entdeckt man irgendwelche Perlen, die gar nicht drauf sind und das ist dann geil für ein DJ-Set.
Ja.
Das wird irgendwie erschwert oder haben viel mehr Leute viel schneller zugänglich und auch klar. Ja, hey, spannend. Okay. Das war doch ein locker flockiger Einstieg und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass du Scheiße erzählt hast damit, sondern du hast interessante Fragen beantwortet.
Ja, ich gehe mit. Ich denke mir natürlich trotzdem, so ein, zwei Sachen hätte ich halt geiler erzählen, geiler aufbereiten können. Also du hast natürlich völlig recht. Ich knall einfach mal den Link zu diesem Paper. Also es gibt theoretisch auch meine Masterarbeit irgendwo zu lesen, aber da sind ein paar Rechtschreibfehler und Typos drin. Ist eine exzellente Arbeit immer noch, ist gut gealtert, aber kann man eigentlich nicht zeigen.
Hast du Skepta mit ER geschrieben?
I wish. Nein. Auch ansonsten keine Self-Mentions drin, soweit ich mich erinnere, obwohl es ja eigentlich auch zum wissenschaftlichen Duktus dazugehört. Aber genau diese Paperform, die ist einmal, ist sie auf Deutsch geschrieben auch, ist also recht eingängig zu lesen, mach's damit auch, aber die ist halt einfach deutlich kürzer und da ist so ein bisschen die Essenz davon drin. Ich glaube, da kriegt man vielleicht einen Eindruck, wenn man sich jetzt so nerdig da tatsächlich noch reinlesen möchte, mit was für Dingen ich mich da beschäftigt habe.
Yippie. Ich meine aber, glaube ich, auch schon mal, dass wir eine Folge vor ein, zwei Jahren hatten, wo du länger so ein bisschen drüber gesprochen hast.
Ja, ich glaube auch. Das war, glaube ich, dann kurz, nachdem ich geschrieben oder abgegeben habe. Ne?
Ja, ist auch so okay. Wir sind auch nicht schlechter oder besser als der Rest des Internets und Musikschaffende. Wir machen Content Recycling on fire. Klar. Wie du hast einmal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben, darüber reden wir 18.000 Mal in 15.000 Formaten. Let's go!
Ja klar, also ich meine ganz ehrlich, ich werde mit Sicherheit nicht noch eine schreiben, da bin ich mir relativ sicher. Also ich glaube weder eine Masterarbeit noch so einen wissenschaftlichen Essay. War auch, also wie gesagt, Review-Prozess und so weiter, das war, ich sag mal, sehr qualitativ auch und ich wurde da schon gut betreut, aber bei Gott wurde da um Details und um Formulierungen gestritten. Das ist so ein bisschen, ich mag das schon, dass man sich so reinfuchsen konnte und sehr tief in irgendein Thema reingehen konnte mit so tollen Perspektiven und spannenden Fragestellungen, zumindest für mich. Aber da wird halt teilweise so viel über die wirklich so absolute Genauigkeit von Begrifflichkeiten diskutiert und also wirklich so an der Grenze zur Satire. Und ich denke mir manchmal, ist es halt vielleicht auch einfach an der Grenze zu Satire. Manchmal ist es halt auch einfach sinnvoller, irgendwie Inhalt rauszubringen, wo halt irgendwie was Gehaltvolles drinsteckt, dann kommt es vielleicht manchmal nicht unbedingt auf die krasseste Wortwahl oder jetzt den genauesten wissenschaftlich erörterten Begriff an, wenn man halt einfach eine inhaltliche Basis hat, die man da auserzählen möchte. Und es geht jetzt nicht darum, dass es so die schlimmste Alltagssprache war oder so lapidar, wie ich hier im Podcast rumlabere. Aber naja, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall nicht die Sprache, wo ich gerne weiter Texte schreiben möchte.
Ja, kann ich nur nachvollziehen.
Dürp.
Ja, ey, dann kommen wir zu unserer Lieblings-Sub-Mini-Kategorie Konzertberichte. Du hast, glaube ich, letzte Folge auch drüber gesprochen, dass du zu Mona Lisa und OG Lou unterwegs warst. Oh, und du hattest natürlich, wie man auch feierlich bei Instagram sehen konnte, die UK auf die 1 Wochen. Ich weiß nicht, ob du auch über deine Garagenrumpelmucke da noch mal ein bisschen erzählen willst. Das andere ist vielleicht relevanter.
Ja, sehe ich auch so. Aber es ist gerade wirklich ein geiler Strike und Streak an also Musik von, es sind hauptsächlich britische Bands, aber ich sehe das dann schon eher als UK. Und es ist einfach wirklich eins der besten Sachen an diesem Land, so die Leute, die da jetzt Musik machen. Macht viel von der schlimmen Geschichte dieses Countrys wett. Aber ja, ich war bei Liz auf jeden Fall beim Konzert.
Ja.
Und bei OG Lou, also eigentlich war ich für OG Lou da und Liz hat irgendwie Main Act gemacht, weiß ich auch nicht. Und ja, und Noel hat auch noch gespielt als erste Support Artist. War alles in allem recht fantastisch. Es war wieder so unfassbar stark, wie OG Lou gerappt hat. Sie hat am Anfang einfach, also sie hat, wie gesagt, so das zweite Set gespielt als Support dann quasi noch und hat erst so ein Remix aus, keine Ahnung, 3 bis 5 Songs irgendwie von sich gespielt, also die alle so, na, vielleicht für 30, 45 Sekunden liefen und dann so in den anderen Beat übergingen, hat das einfach so komplett durchgezogen. Ja, und dann halt noch so ein paar Songs auf normal gespielt in der vollen Länge und es ist literally einfach immer wieder beeindruckend, sie live rappen zu sehen, weil sich das halt so von dem, was man dann vielleicht bei Spotify oder bei anderen Streamingdiensten hört, kaum unterscheidet, einfach in der Qualität. Und sie braucht halt auch kein Backup, sie braucht kein Playback. Und es ist halt sehr, sehr angenehm, da einfach die Performance zu sehen. Geht natürlich komplett ab und hat die Leute auch schon komplett mitgenommen, einfach in diesem Four-Band-Support-Act-Slot. Plus, sie hat dann einfach noch, Liz kam dann irgendwann auf die Bühne und sie hat natürlich auch einfach das komplette Konzert Backup für Liz gerappt und nice. War dann auch die ganze Zeit, wo Liz auf der Bühne war, auf der Bühne und hat performt. Also es war schon krass.
Ja?
Ja.
Stabile
Rap-Leistung. Shoutout OG Lou auf jeden Fall.
Ja.
Voll.
Wie war Liz?
Liz hat geile Energie reingebracht. Oh. Und ich war ja mit dem Album oder bin immer noch mit dem Album so gar nicht zufrieden. Auch Thema Stimmeinsätze und keine Ahnung. Also der Sound, der da gesucht wurde, er catcht mich nicht. Gerade in den ausproduzierten Details. Und es ist live sehr wenig zum Problem geworden. Es war einfach guter Live-Rap und sie hat richtig viel Energie reingebracht und es hat mich überhaupt nichts daran gestört. Und also ehrlich gesagt, es war besser, als ich es erwartet hätte und hat richtig viel Spaß gemacht. Plus, kleiner Perk auch noch, sie ist irgendwann so bei, ich sag mal, 3/4 oder sowas ihres Sets von der Bühne runtergegangen. Und dann kam halt Wassermann auf die Bühne und hat noch 3 bis 5 Songs einfach so auf Lock gespielt. War auch ja. Geil. Also insgesamt sehr gelungen. Einfach so 4 Frauen, die auf der Bühne performt haben. Stabiler Rap-Abend, stabiler Hip-Hop-Abend.
Ja, hört sich nice an. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, haben wir hier schon jemals länger über Wassermann gesprochen? Weil irgendwie habe ich immer so das Gefühl bei ihr, ich finde sie so,
nicht.
Die Ausstrahlung, wie ich, wenn ich sie irgendwo sehe oder so, Features, Instagram, finde ich immer total cool. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Musik hat mich echt noch leider nicht so gecatcht bisher. Ist das bei dir anders?
Also, geht so, also ist ja teilweise, ich habe sie jetzt auch lustigerweise schon 2-mal gesehen, ich habe sie auch schon einmal bei Beats im Block gesehen, davon habe ich vielleicht erzählt.
Maybe.
Also sie geht halt krass in so eine, also ist ja sehr von so Clubkultur und elektronischer Musik einfach beeinflusst, auch wie die Beats klingen und so weiter und wie teilweise dann auch die Performance ist. Und es ist halt so, es catcht mich halt nur so halb, würde ich sagen, und erst recht nicht. Also eher weniger bei Spotify noch, aber es ist halt so, live funktioniert das eigentlich ganz geil. Deswegen, ja, ich bin, glaube ich, einfach kein so riesiger Fan, was so den normalen Musikkatalog angeht, den man halt überall hören kann.
Ja. Hat sie eigentlich schon mal jemals so ein richtiges Album gemacht? Wahrscheinlich noch nicht, ne?
Glaub nicht. Aber also Single Game stark zu halten, ist ja nichts Schlechtes auf jeden Fall. Also siehe OG Lou, ja, die ja klar. Auch mit diesem Grind recht gut fährt.
Ja, aber da gab es auch schon mal auch so ein bisschen so längere Sachen, wo dann auch mal so ein bisschen was am Stück kam. So, das ist sowas, ich weiß, ich bin da nicht der Durchschnitts Musikkonsument. Ich sage jetzt auch mal Konsument, schlimmes Kackwort für Musik, aber it is what it is. Aber ich will halt gerne einfach nicht irgendwie, gerade da ist vielleicht auch das Interface von Spotify halt auch Müll, weil ich will halt einfach gerne mal so ein paar Sachen am Stück hören, damit ich irgendwie so ein Gefühl für die Künstler, für die Künstlerin bekomme und nicht dann halt irgendwie so 3 Songs, Playlist und irgendwie so, ach, irgendwie finde ich das immer so ein bisschen ätzend, da passt der Vibe dann auch nicht so richtig zusammen. Das ist mir halt schon auch irgendwie wichtig. Deswegen Künstler, die einfach auch mal was Längeres und was Längeres sind vielleicht in dem Fall auch einfach schon 5 Songs, ist für mich einfach viel bereichernder und ich kann mir viel mehr ein Bild von dem Artist machen als sonst so. Habe ich auch schon 1000-mal gesagt, aber es ist trotzdem nervig. Ich mag es nicht.
Ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
Viele machen es ja aber auch trotzdem. Also, das Ding aber vielleicht auch mal ein bisschen positiver gesagt, so, weil es ist halt genau das Thema. Ne? Es lohnt sich eher, kürzere Songs in einem kürzeren Zeitintervall rauszubringen, als gesammelte Werke über einen längeren Zeitraum fertig zu machen, zu mastern und dann halt irgendwie ein Album oder eine EP rauszubringen und das kamen dann die Leute auch nur einmal auf dem Release-Radar und im schlechtesten Fall hören sie halt 1 Song davon einmal. Deswegen positiv für alle, die sich den Struggle halt einfach gönnen und die es einfach irgendwie versuchen noch zu machen und denen es irgendwie noch ein Wert ist, halt irgendwie ein Album zu machen oder ein EP oder whatever.
Ja, voll. Da reden wir ja auch wieder über, was hat Streaming eigentlich mit Musik gemacht oder, also was heißt gemacht? Ja. So, alle Sachen machen irgendwas mit Musik, wenn sie rauskommen, aber im Sinne von, das sind ja auch Auswirkungen, die so aus gleichermaßen daraus kommen, so wie Streaming irgendwie gebaut ist und wie Leute aber Streaming auch benutzen und wie sie halt Musik hören und so weiter. Und das ist ja trotzdem ein funny Aspekt, weil das ist halt so lange schlau, das, was du gerade beschrieben hast, zu machen, dass man sagt, hey, alle paar Wochen kann ich mal kurz die Aufmerksamkeit holen, habe vielleicht auch ein cooles Instagram-Reel gebaut und bin halt mit einem Song im Releaser da und kann das dann in 4 Wochen nochmal wiederholen und habe wieder so einen kleinen Peak und genau eine Sache, wo sich die Leute darauf konzentrieren müssen. Wenn du das Level aber erstmal erreicht hast und richtig Fame bist, dann kannst du halt anfangen, deine Alben mit 30 Songs rauszuhauen, weil die Leute dann deinen ganzen Scheiß hören wollen und dann hören die sich halt 30 Songs am Stück an. Siehe letztes Taylor Swift oder aktuelles Taylor Swift Album. Weißt du, da fängt der ganze Prozess sich dann wieder an zu drehen irgendwie und dann gehst du halt eine andere Strategie, weil du weißt, die Leute hängen schon an deinen Lippen. Dann kannst du die halt auch richtig aussaugen und denen halt wirklich so 1,5 Stunden deiner Musik einfach vorsetzen, damit halt 30 Songs weggestreamt werden. Ist auch krass.
Ja. Dazu übrigens kurzer Veranstaltungshinweis. Wir sind ja, oder beziehungsweise du und Torben, seid ja auf der Tape-Fabrik und ich freue mich, dass ihr da euren TED-Talk halt die Swiftie-Erfolgsformel scheinbar macht.
Ja, mit Special Guest Taylor. Wir wollten es eigentlich noch nicht verraten, aber wir machen so einen kleinen Genre Overcook Talk und dann hören wir uns ein bisschen an, wie Hip Hop und Country verknüpft sind, wie Hip Hop und Pop verknüpft
sind. Haben wir jetzt aus Versehen auch eigentlich schon den Special Guest für die Tape-Fabrik geleakt? Weiß nicht.
Sorry, Friends. Wäre auf Art.
Lass doch mal stehen.
Also das
vielleicht
mich,
kaufen zwei Leute aus
so ein großer Hip-Hop-Moment.
Ich gönne es der Tape-Fabrik so auch, weil ey, ich bin so.
Du willst.
Ich bin so. Also ich bin ja sehr gerne auf Festivals und ich liebe ja auch Festivals, wo ich so ein bisschen Sachen entdecken kann. Und Tape-Fabrik ist für mich also schon immer, aber dieses Jahr das Line-Up habe ich das Gefühl auch einfach. Mann, das ist einfach. Da sind so viele Künstler da, wo ich gedacht habe, so, die hätte ich gerne Bock, dieses Jahr irgendwie mal live zu sehen, wo ich mal gerne reinschauen würde. Aber vielleicht halt nicht unbedingt irgendwie sagen würde, ey, ich gehe jetzt mal einen ganzen Abend für 20 bis 30 Euro auf ein Konzert. So ist so viel gute Sachen dabei, richtig, richtig gutes Line-Up. Das ist einfach unbezahlter Shoutout an der Stelle. Ich bin halt leider nicht da, weil...
Ja, Trauer für alle Seiten auf jeden Fall.
Ja, aber ich möchte mich dafür auch rechtfertigen. Es ist okay, ich weiß, es ist okay, aber trotzdem, also es brennt mir, also es ist mein Herz weint, aber ich bin halt bei einem Kumpel auf einer Hochzeit in der Türkei eingeladen und wahrscheinlich die one and only chance, dass ich auf einer türkischen Hochzeit mal auch bin. Das ist halt auch eine geile Erfahrung, die ich in meinem Leben auf der Bucketlist irgendwo schon mal hatte. So, deswegen.
So. Voll. Ich nehme es nicht übel.
Zwei spannende Sachen im Jahr
sehr
und dann
gerne dabei
am
hätte.
Gleichen Wochenende. Ja, danke für nix an der Stelle.
Schlechtes Timing auf jeden Fall.
Von allen.
Ja, aber Line-Up ist wirklich saugeil. Ich habe sehr viel Bock und ich freue mich auch richtig dolle, dass wir da einfach einen Live-Podcast aufnehmen werden. Mit einem Gast, den wir hier noch nicht verraten können, aber den werden wir noch droppen, auf jeden Fall, bevor wir da hinfahren.
Ja, schon.
Ich glaube, es wird großartig.
Ja, schon.
Und es gibt auch gutes anderes Talk- und Panel-Programm. Also ehrlich gesagt, haben wir eigentlich auch ziemlich große Konkurrenz. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Also ich gönne allen Leuten so ihre ZuhörerInnen. Aber wird geil. Und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall so an dem Tag einfach auch schon zum Mittag und zum Nachmittag da zu diesem Gelände zu kommen und einfach wirklich bei diesem so Ein-Tages-Festival mit natürlich einem geilen Vorabend, der von Pimpf noch gestaltet wird,
das
am Freitagabend.
Halt so krass,
aber so für das voll, aber weißt du, für das Kernprogramm auch so einen richtig geilen Hip-Hop-Samstag zu machen und ich glaube, ich mag auf jeden Fall voll die Idee, dass es jetzt zum ersten Mal stattfindet, dass da auch einfach Wortbeiträge in einer ganz anderen Art und Weise und Diskussion und einfach auch Austausch da nochmal auf eine andere Art und Weise ermöglicht wird. Ja, und freue mich richtig, dass wir als Podcast dabei sind.
Ja.
Geil, geil, geil.
Das ist ja, es ist wirklich cool, dass Leute an uns denken. Wir waren ja auch schon auf einem anderen großen Festival und das ist schon schön. Ja, liebe Grüße an Torben, der da gerade da für uns ist und Report macht. Ja, Mann.
Hilf. Ja.
Das ist so. Ey, wenn du Coachella irgendwie siehst, ich denke mir so, das sieht alles immer so, das ist so der absolute Kapitalismus-Dystopie, habe ich das Gefühl, was ich da immer mitbekomme. Das ist alles
das
so
ist,
schlimm.
Das ist, glaube ich, exakt richtig. Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich, aber das, wo du es das ist das Top-Notch-Festival dafür, da wo du es im weitesten, am weitesten fortgeschrittenen Maße irgendwie sehen kannst, was halt aus irgendwann mal so einem irgendwie Kultur oder gar einem Subkulturgedanken dann halt mittlerweile eigentlich werden muss, wenn es überleben will und wenn es noch Relevanz behalten will. Das ist ja schon ein bisschen schlimm.
Ja, ich habe da halt in letzter Zeit nur so Videos gesehen, wo irgendwelche Künstler auf der Bühne stehen und irgendwie halt so zu den größten Hits, die sie haben, irgendwie so Leute mitsingen wollen und keiner kann die Texte und das ist mir so, Alter, das ist einfach
ja,
da, ist
ich,
so belastend.
Ich wollte es auch gerade sagen, um ein Beispiel zu nennen, Thema sind immer noch die großen Showwochen bei mir. Blur hat
halt auf so krass, das ist einfach gespielt. Blur, halt sagen, ich weiß nicht, also die spielen doch eigentlich gar nicht mehr, oder? Also
man kann
echt?
Doch. Okay, also wir haben jetzt auch in England eigentlich schon, also in den letzten 2-3 Jahren immer mal wieder so größere Shows gespielt. Also auch wirklich so große Arenen oder so Park-Sachen. Mhm. Also schon Big Ones auf jeden Fall. Das waren aber auch echt große Happenings, was ich so mitgekriegt habe dann. Und ja, man kann natürlich so, das habe ich auch gesehen, so ein bisschen argumentieren, ja, ist halt kind of so eine alte Männerband oder auf jeden Fall eine Band,
ja,
die jetzt keine Gen Z anspricht. So.
Ja.
Fair, aber es ist halt trotzdem sau traurig, weil die natürlich ein großes musikalisches Erbe haben und eigentlich eine sau funny, nice, entertaining Band sind mit wirklich so unfassbar lustigen, geilen Hits und ich würde mir die auf jedem Festival liebend gerne angucken und ich würde sowas von mitsingen und Damon Albarn ist einfach nur auf der Bühne und sau genervt davon, dass die Leute gar nicht drauf reagieren und haut dann noch raus, yo, ey Leute, wir sind wahrscheinlich eh zum letzten Mal hier, so, also jetzt könnt ihr es auch mitsingen, so, wir geben eh einen Fick und kommen ja auf keinen Fall nochmal her.
Auch sympathisch.
Ja, also keiner lustiger, aber auch halt irgendwie trauriger Moment, weil es ja offensichtlich auch zumindest in diesem Moment halt so gar nicht aufgegangen ist, weil also da wurde auf einem großen Festival halt eine Band mit einem großen Namen oder halt eine große Band mit echt schon einer Legacy einfach geholt und es connectet halt überhaupt nicht zu dem Publikum, was dieses Festival anzieht. Es ist halt eigentlich eher ein trauriges Mismatch und eigentlich ja eher unüblich, weil ich glaube, man kann an großen und so krass durchkommerzialisierten Festivals vieles kritisieren, so im ganz generellen Stil. Also wir haben ja auch in Deutschland genug Beispiele davon, wo glaube ich auch was jetzt die VeranstalterInnen angeht, also da gucke ich jetzt gar nicht mal so auf den Hip-Hop-Bereich, aber wenn ich jetzt so an Rock, an Ring und Ähnliches denke, glaube ich auch, also alles, glaube ich, eher unangenehme Leute, die damit irgendwann mal reich geworden sind. Aber da ist ja trotzdem eine recht starke Verbindung zwischen den Bands, die da aufs Line-Up packen und den Fans und den Leuten, die auf dem Festival sind und vor der Bühne, die ist ja durchaus da. Also da habe ich jetzt noch nie wahrgenommen, dass da so krasse Mismatches gibt, zumindest nicht halt bei diesen größeren Acts. Das ist schon ein bisschen bitter.
Ja, ich habe auf jeden Fall bei so sehr großen Random Festivals auf jeden Fall auch schon einige Mismatches erlebt, wo ich aber auch nicht weiß. Aber ja, keine Ahnung.
Waren das große Bands? Bei so kleinen?
Ja, kommt schon drauf an. Also ja, schon so als Headliner. Also weißt du noch diese dystopische 2015 Zeit, wo die krasseste, also für mich so Peak US Rap, so weißt du, so A$AP Rocky, Kendrick Lamar sind groß. Und auf Festivals wird gebucht Macklemore und Ryan Lewis. Und
ja,
die hatten krasse Hits und das eine Album war halt geil. So.
Die hatten ja auch eine kranke
Zeit. Geil, aber ich weiß,
das halt, wo
Thrift ich weiß halt aber auch so nicht so ganz genau, ob das wirklich so dieses Mismatch-Ding war. Ich glaube halt einfach nur Macklemore als Live-Künstler, das ist halt einfach das Schlimmste, was du erleben kannst. Also was ich hier erlebt habe, so an Hip-Hop-Konzerten.
Ja,
der Typ,
das kann ich mir vorstellen.
Der Typ ist einfach so, also ich muss ehrlicherweise sagen, also wir waren davor irgendwie noch bei Deichkind oder so, weil irgendwie, keine Ahnung, Deichkind generell immer abliefert und es ist immer spannend, was passiert und wahrscheinlich auch, würde ich sagen, so eine der interessantesten Livebands, was passiert, Deutschlands, waren wir da und dann sind wir noch rüber zu Macklemore, der halt noch, ich sag mal so mindestens 30 Minuten seines Sets hatten von über einer Stunde. Aber ich dachte so, ja, dann sehen wir noch so die Hits und gucken mal, was passiert und so. Eigentlich will ich immer gerne eine Show ganz sehen, weil es irgendwie im Kontext sehen muss, so. Und dann hat der Typ, der redet halt einfach so lang, dass wir halt in diesen 30 Minuten Relap 2 Songs gesehen haben. Weil der halt so 8-minütige Dialoge führt mit irgendwelchem random Kack, bevor der dann Songs spielt und es ankündigt und jeglicher Drive wahrscheinlich nie da war, aber der noch da war, verloren geht. Also, und das habe ich halt auch von anderen Leuten, die dann halt auch irgendwie so ein Einzelkonzert besucht habe, auch erzählt haben, der erzählt so viel. das, also, ich liebe eigentlich auch Künstler, die sich mal so ein bisschen Zeit nehmen für irgendwie so Zwischenansagen und mal ein bisschen mit dem Publikum interagieren oder irgendeine Anekdote erzählen, so. Bruder, aber die letzte halbe Stunde, 20 Minuten nochmal darüber erzählen, nee. Es gibt auch ein Limit, also das war nicht so geil. Wie sind wir da gelandet? Naja. Ja,
unser Auftritt beim Kotsch.
Ja, so. Gelandet. Kommt noch.
Nee, aber wir sehen uns auf der Tapefabrik auf jeden Fall.
Da sehe ich mich auch.
Auch wer uns persönlich mal die Meinung sagen möchte, auch mal die eine oder andere derbe Beleidigung aussprechen möchte, wir sind da für den Scheiß. Und für Liebe auch.
Gut, dass ich nicht da bin an der Stelle. Ja, weil es gibt halt einen, der passt halt auf, was er im Podcast sagt, und einen, der das eher so ein bisschen weniger macht. Who's who?
Juckt. Ja, ich pass schon auf und sag dann halt trotzdem dummes Zeug. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel.
Das ist so. Ey.
Apropos Podcast, und wir machen einen Podcast über Musik. Hast du Bock, über Musik zu sprechen?
Ja, es geht so. Shorten immer. Also wir reden ja trotzdem auch über Musik, so, auch wenn es jetzt eher so nicht die neue Musik ist und so die Randthemen. So, also es ist ja für mich ja auch ein großes Thema, habe ich schon mehrfach gesagt, so halt einfach so Musik, halt klar, wir haben vorhin über Plattformen gesprochen, jetzt haben wir über Konzert und Festival gesprochen, aber für mich ist Musik in erster Linie auch ein Live-Ding, so. Das ist das, was ich möchte, so, ne? Ja. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, so. Weißt du, wenn ich hier wegen Musik spreche, dann habe ich ja auch immer so diesen, will ich das live erleben, so. Deswegen habe ich dann halt oft halt auch weniger, sag mal so, für die Sachen, die du vielleicht auch eher feierst, habe ich dann eher weniger über, weil ich weiß, live zieht mich das nicht so krass mit, so. Vielleicht auch nochmal so ein Thema. Wir können natürlich gerne über neue Musik sprechen. Gibt's denn irgendwas, was du im Kopf hast? Ich habe halt so.
Ey, ich muss einen anderen Bogen machen. Ich brauche nochmal 5 Minuten, weil ich will das schon, also wenn wir schon drüber sprechen, muss ich das komplettieren. Ich war ja nicht nur bei Liz, ich war auch noch bei Caramello beim Live-Konzert und ich wollte ich war bei Caramello zum Live-Konzert der Kantine am Berghain. War geiler als gedacht. Ich wollte nur einmal den Kontrast der Konzerterfahrung einfach noch hier schnell einmal reinbringen.
Ja.
Es war, ich sag mal so, ich habe so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu Caramello, weil ich so ungefähr alle seine Sachen, die von so, na, wann hat der angefangen? 2015, 2016 so, Orange Mound, dieses Ding, halt so bis vielleicht zu 2018 einmal recht eng verfolgt, aber zweitens auch wirklich gefeiert habe und es war so für mich mit der geilste Scheiß und sind echt Sachen, die für mich auch immer noch so richtig, richtig gut gealtert sind und die ich mir heute einfach auch noch gerne anhöre und das muss man im deutschen Bereich halt erstmal schaffen, wenn das schon so Jahre alt ist und ich da richtig, richtig gerne zurückgehe. Also für mich ist das vor allem das Tales from the Dungeon Tape auf jeden Fall, was er zusammen mit DJ Creep gemacht hat. Und dann ist Caramello halt zwischendurch irgendwann mal in so eine, also es ging so in eine Richtung von so Verschwörungstheorien in seiner Insta-Story verbreiten und so
querdenkermäßig.
Also war das nicht aus vor Corona noch, aber
oder verwechsel ich es gerade?
Ja. Doch, genau, also in so eine Richtung ging das so ein bisschen, und dann ging es so um Energien und so weiter. Es war einfach ein abgefahrener Grind.
Energie.
Und das
ist halt so geil.
Thema Energie.
Wichtiges Element von Hip-Hop irgendwo.
Ja. Ja. Aber das war auf jeden Fall, also es war jetzt nicht so, der hat zweimal irgendwie dumme Sachen gepostet, sondern es hat sich schon so eine Weile durchgezogen. Also ich erinnere mich auch noch, als ich bei der Juice noch gearbeitet habe, gab es auch einmal eine Phase, wo er halt ein neues Album, ein neues Projekt rausgebracht wo ich eine Anfrage, auch so eine explizite Nachfrage, ob ich da nicht Bock drauf hätte, das zu begleiten irgendwie, einfach abgelehnt habe mit dem Verweis drauf, dass er halt gerade ganz wildes und schwieriges Zeug auf seinen Kanälen verbreitet, weil es halt wirklich nicht feierlich war, meiner Meinung nach. Also es war halt echt nicht funny. Und genau, hab dadurch so ein bisschen Abstand genommen, aber eigentlich macht die Mucke immer noch ein bisschen was mit mir, vor allem halt so die früheren Sachen, siehe Tales from the Dungeon, siehe Sirius B oder halt auch das Orange Mound Tape. Und genau, hab mich dann dafür entschieden, eben doch eine Konzertkarte zu kaufen, einfach mal hinzugehen. Und es war echt witzig, weil das Konzert von Caramello an sich hat mir richtig gut gefallen. Der hat richtig lange gezockt. Der hat eine ganz liebe Energie versprüht und sehr viel Dankbarkeit für die Leute gezeigt, die da waren. Deswegen war auch ausverkauft, was, glaube ich, jetzt auch gar nicht so selbstverständlich ist für ihn als einfach Untergrund-Artist und selbstorganisierter Artist. Und das war insgesamt sehr sweet und ich fand es einfach total wholesome und ich habe auch lange keinen schwierigen Content von ihm mehr irgendwo gesehen, was auch daran liegen könnte, dass ich nicht mehr so oft reingucke, aber es ist halt einfach so. Und da war es so, ich glaube, der hat halt auch ein ganz gutes Netzwerk, so labelmäßig und crewmäßig aufgebaut. Und der hatte halt auch so zwei Youngins dabei aus seiner Gang, die halt so Voreck gemacht haben. Und es war einfach so ein krasser Gegensatz zu dem, was ich in der gleichen Woche davor bei Liz gesehen hatte, gerade weil ich halt Oji Lumi als Support angeguckt habe, weil die halt ihre Songs einfach mit haben abspielen lassen, komplett mit der Voice-Spur auch. Und dann da so rüber gerappt haben und man hat einfach gemerkt, die haben sich nicht mal krass Mühe gegeben davor, das irgendwie krass zu üben, da live zu performen. Die haben einfach so ihren Vibe genossen und halt dann irgendwas ins Mikro reingerappt und reingesungen, wenn es denen halt gepasst hat, weil es war halt so auf komplett locker gar keine Shame mehr dafür haben, dass der Track basically so durchläuft und die eigene Voice-Spur, die man ins Mikrofon reinbringt, eh nur so eine kleine Verstärkung von dem ist, was halt eh vom DJ abgespielt wird. War ein weirder Vibe, mir hat es nicht so gut gefallen, aber bei Mello war es auf jeden Fall ganz anders, deutlich besser, es gab Moshpits und ja, hat eigentlich insgesamt recht viel Spaß gemacht und war für mich ganz gut. Ich dachte mir so, okay, war fair, dass ich die Entscheidung getroffen habe, dann da hinzugehen und so ein bisschen die Oldschool-Feelings hochleben zu lassen. Ja, wollte ich auch nochmal rein.
Leck mich am Arsch, dass du einfach die Oldschool-Feelings sagst, Digga. Das ist so... Ich nächste Woche Geburtstag und ich fühle mich jetzt schon 8 Jahre älter, wenn du das sagst. Die Oldschool-Feelings beim Caramello-Konzert, come on, Alter.
Ja, das ist ja nicht gemeint im Sinne von Deutschrap-Historie, Oldschool. Es ist einfach so, das war halt so eine Phase von Deutschrap-Hip-Hop, wo ich halt durchgegangen bin, die mich auch schon gecatcht hat auf jeden Fall. Und das ist jetzt halt so, das ist halt jetzt so 6-7 Jahre her. Das ist für mich halt schon ein ganz schöner Abschnitt. Und dazwischen war halt so eine Phase, wo ich gar nichts mit Caramello zu tun hatte.
Das ist eine innere Oldschool.
Ja, genau, das hat nichts mit Deutschrap-Oldschool zu tun.
Das machen wir gleich in der Kategorie.
Absurd.
Das machen wir jetzt in der Kategorie. Das war ein Vorteaser, David. Wir müssen Vorteaser. Aber wir machen jetzt auch mal ein bisschen aktuelle Sachen, weil ich habe du hast ganz, ganz viel spannende Musik aufgebracht, wo ich mal wieder gar nichts von kenne. Aber kannst du mir... Ah, nee, das hat Tom auch gemacht. Ah, damn. Nee, aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch noch sowas sagen, weil das habe ich eigentlich vom Vibe her ganz geil gefühlt, die Heimspiel-EP von Winnie Baby. Hast du da zufällig auch was auf dem Schirm? Nee, super, aber nee, dann,
kann ich nicht dann sagen.
Ist es, okay, dann ist es einfach nur eine Honorable Mention an der Stelle, so ist es, wie es ist.
Ja. Ey, Grüße an Torben, der ist hoffentlich bald wieder mit dabei und kann uns dann reinholen in seine Welten, aber nee, da habe ich mich außer den Song, den er draufgepackt hat, den packen wir sehr gerne auf die Playlist, aber ich habe mich gar nicht reingedickt und hatte gar keine Zeit. Ich bin ja immer auf Konzerten unterwegs.
Gut berichtet, so tatsächlich. Ja. Okay, dann mach du doch mal noch einen, den du ein bisschen länger preisen möchtest.
Ja, ich möchte... Es ist eine schwierige Folge und ey, ich bin so ein bisschen... Also ich bin einfach so giggelig und im Kopf irgendwie so silly drauf. Ich hab einfach unglaublich wenig geschlafen. Ich war gestern, also wir nehmen am Montag wieder auf, ich war einfach am Sonntag, ich war noch recht lange trinken einfach gestern und hatte so einen guten Abend.
Nice.
Bin dann mit extrem wenig Schlaf auf Arbeit gegangen. Aber es ist so, ich habe keinen großen Kater und kein großes Müdigkeitsgefühl. Ich habe auch das Gefühl, mein Kopf hat einfach irgendwann ein bisschen ausgeschaltet und ich konnte so Dinge locker nehmen, die mich jetzt ansonsten doll abgefuckt hätten. Es ist irgendwie funny, aber irgendwie auch nicht ernst zu nehmen. Auf jeden Fall, ich muss drüber lachen, weil die Mucke, ich habe sie auf die Playlist gepackt, die mich wirklich beschäftigt hat, maximal Hip-Hop-related ist, aber eigentlich kein klarer Hip-Hop, weil es ist das neue Album von, oder das Debütalbum sogar von Nia Archives mit dem Titel Silence is Loud und es ist halt ein Jungle-Album. Nice. Ja, es ist einfach ein Jungle-Album mit wir reden auch wieder über Breakbeats und wir reden einfach über extreme Energie, die diese Frau da reingebracht hat. So, sie ist halt so ein bisschen unterwegs zwischen DJ sein, Sängerin sein und überhaupt kreative Person sein. Thema, wir sind immer noch auf unserem geilen UK-Film auch, auf dem bin ich zumindest, weil das ist natürlich auch so ihr Land und das hört man auch an den Voice-Samples, die zwischendurch bei den Tracks mal reingespielt sind. Ah ja, und es ist halt einfach so gut, unglaubliche Energy und sie macht so, es ist auch ein super sweetes Album, sie macht so coole Storyteller, aber auch so bisschen Balladen, auch so Love and Romance mäßig, es hat mich alles extrem gecatcht. Ja. Sau, sau geiles Album.
Ja, ey du, Jungle ist ja sowieso auch auch ein wichtiges Beat-Element in letzter Zeit, ja. Deswegen, also ich hätte es jetzt gar nicht so abseits gelabelt, wie du es gerade gemacht hast, so. And also, ja, we don't need to put label on this, blah, blah, blah. You know.
Doch, Jungle Labels, richtig.
Hier wird noch journalistisch eingeordnet. Es wird kategorisiert ohne Kategorie, jawohl. Wird hier gar nichts gemacht. Deswegen sind wir auch in der Kategorie Neuempfehlungen. Catchy Names, das können wir.
Ja.
Ja, Mann.
Ja, aber ja, genau das. Und ich dachte mir so, es ist halt, also Thema wirklich Genres hin oder her, aber es ist halt so, wenn ich auf einer coolen Hip-Hop-Party wäre oder so einer Hip-Hop-Party, wo einfach coole DJs auflegen und so weiter, dann würde ich mir halt trotzdem denken, dass man davon den einen oder anderen mit reinschmeißen könnte. Deswegen dachte ich so, es hat auf jeden Fall sehr Hip-Hop-anschlussfähige Vibes für halt so, wenn Hip-Hop sich ein bisschen an Clubkultur annähert. Ja, ja, diese halt. Und es ist wirklich so gut. Oh Gott, es ist so geil.
Ja, geile Empfehlung von dir auf jeden Fall. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen was ich auch drauf machen wollte, weil ich es auch im Release-Radar hatte und fand es auch eigentlich geil, aber irgendwie auch so ein bisschen nicht. Und dann habe ich irgendwie noch einen Instagram-Post gesehen von Megalo dazu und ich würde gerne auch deine Meinung hören. Wie fandest du den Song Nina von der Künstlerin Nina Chuba?
Ich mag diese Ergänzung.
Bekannt von dem Hit Wildberry Lele.
Von Nina Chuba. Ja, da machst du eigentlich schon komplett die Brücke auf, die ich mir gedacht hatte, weil Wildberry Lele fängt doch an mit ich will Immos, ich will Dallas, ne, und dann der Rest der Line, der dann noch kommt. Ich habe den, glaube ich, nicht so oft gepumpt wie der Durchschnittsdeutsche, deswegen habe ich die Lyrics ja, nicht ganz aber im Kopf, aber
trotzdem gut genug für einen Podcast.
Ja, und also ich dachte mir so, nachdem sie halt Wildberry Lele gemacht hat, wo dieses Ich will Immos, ich will Dallas so eine der herausragenden, wiedererkennbarsten Zeilen ist und so weiter. Also es ging halt recht schnell von so diesem Song, der absoluter Hit war, zu dem Song Nina, den sie jetzt rausgebracht hat, der basically dieser Hit nochmal ist mit sehr viel guter Laune und einem sehr durchdachten und verspielten Beat. Und das Ganze aber jetzt nicht mehr aus Ich will Immos, ich will Dallas, sondern sie hat jetzt schon die Vermieterperspektive eingenommen und ist jetzt schon bei diesem Reichtum angekommen. Das ist dieser Song für mich auf jeden Fall. So der, ich habe mich selbst verwirklicht und das ist eigentlich alles, was ich jeweils machen wollte. So, mir gehört das Haus, ich lasse keine neuen Mieter rein. Unangenehmste Zeile, die seit längerer Zeit für so einen lustigen deutschen Popsong geschrieben wurde. Peinlich und ich habe es nicht geahnt. Plus macht ein bisschen auf Peter Fox Vibes, so, ich weiß nicht. Ich finde, das ist alles geklaut, aber ich gönne den Fun. Was sind deine
Thoughts? Ich fand den Song ganz nice. Ja, es ist halt einfach so, wo du gesagt hast, ey, das ist so, es ist
oh ja, ich sehe die Zukunft pink.
Kannst du sagen, was du willst? Ist ein guter Song.
Ja, deswegen sage ich auch, was ich will. Aber sorry.
Nein, es ist halt wirklich so, wo du sagst, verspielt der Beat so. Es ist einfach so dieses, was in Deutschrap gar nicht so oft gemacht wird, wo ich mir aber denke, das ist eigentlich, ich liebe das als Beat, so, weißt du, so fette Bläser einfach. Da bin ich einfach so, keine Ahnung. Da bin ich so Marching Band, Hollaback Girl, Gwen Stefani mäßig, holt mich sowas halt einfach immer ab irgendwie und ich denke, na. Da, ne, wie gesagt, das erste ist der Beat und der Rest ist ja eigentlich egal. Aber natürlich sind so Lines, die du jetzt dann auch, obwohl du es gefühlt zweimal gehört hast, wieder zitieren kannst, was ich mir denke, dieser Mane, doch halt schon irgendwie unangenehm so. Und ja, sie hat es dann nicht mehr selber geschrieben, weil ich habe es halt irgendwie gesehen, weil irgendwie Megalo hat irgendwie was dazu geschrieben und den Song irgendwie, ja, ich sag mal, auch angepriesen, wird gemeint so, ja, ich mache ja nicht viel mit Leuten irgendwie Songs schreiben und so. Aber alle, weil die ja immer so haten, dass Leute irgendwie nicht selbstständig sind, irgendwie nochmal so ein Plädoyer gehalten für, er hat mit Nina Chuber gearbeitet und nicht für, und sie ist super eigenständig und sie macht super viel Zeug. Sind wir schon so an den Punkt angekommen, wo wir quasi das Thema Ghostwriting und Story, irgendwie so Leute, die Texte für ihn schreiben, da muss man ja so erwähnen, dass die aber sehr unabhängig sind, während sie ihre Sachen schreiben, so. Ich bin mir auch so, ja, ist mir doch egal. Sag doch einfach, schreib dir Texte. Es ist ja auch irgendwie okay, so, ich will es gar nicht haten und irgendwie auch irgendwie sagen, so, es ist unauthentisch, so, ist es vielleicht auch, ist es auch irgendwie so, und im liebsten Fall habe ich halt natürlich immer noch Artists, die ihre Texte irgendwie mehr oder weniger selber schreiben und nicht sich irgendwelche erfahrenen Künstler und Songwriter dazu holen, die dann nochmal einen geilen Spin und das nochmal super vermarktbar machen und vielleicht auch noch ein bisschen schlauer sind. Aber keine Ahnung.
Ja, ich finde es lustig, dass ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe aber einen anderen Post von Megalo mitgenommen, also zwei Gedanken dazu, weil das war auch einer, wo er an einem Album von einem Künstler mitgearbeitet hat. Der Künstler war auch verlinkt dann, und das war sogar ein gemeinsamer Post, weiß ich nicht mehr. Und ich kannte diesen Künstlernamen halt nicht und habe das bei Megalos Insta-Profil, dem ich halt folge, gesehen, und dann habe ich auf den Künstler geklickt, so eine 500.000 Follower, ist, glaube ich, so ein deutscher Pop-Artist im weitesten Sinne, halt, also da kenne ich mich halt wirklich so gar nicht aus, weil juckt und uninteressanteste Musik ever, aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach gerade sein Grind, so ein bisschen seine kreative Energie dann mit anderen Leuten zu teilen und da vielleicht auch so ein bisschen Major-Kohle noch abzukassieren, nachdem er ja selber als Artist, als Megalo weg wollte vom Major-Label. Vielleicht ist das so ein Ding, das für ihn funktioniert. Ich finde es trotzdem lustig, dass in so einem Post kommt, wie du ihn jetzt beschreibst, wo diese Kritik schon so vorweggenommen wird und man sich auf alle möglichen Arten und Weisen dann so schon schützen möchte davor, dass Leute das irgendwie unauthentisch finden oder da irgendwelche Vorwürfe machen.
Ich glaube, er spielt also eher halt auch so Ahnung, auf so die Kritik, die man halt vielleicht gerne mal gegenüber Bad Moms J oder Shirin David oder halt irgendwie rausfeuert, ne?
Voll, aber das sind ja auch, also das sind ja sogar noch mehr Rapperinnen, als es halt Nina Chuba ist, die ja schon immer deutlich mehr Pop-Artist war, als es Shirin oder Bad Moms sind, auch wenn die auch in diese Richtung mit dazugehören, aber ja, keine Ahnung, also was für eine Realness hat Nina Chuba denn zu verteidigen, dass man denkt, sie würde ihre Songs alleine schreiben? No one ever thought that. So, ja, weiß ich nicht. Also ich finde es aber auch halt überhaupt nicht schlimm. Ich fand halt eine Line fand ich halt auch so richtig witzig, wo sie halt rappt beziehungsweise singt, so überrascht meine treuesten Fans und rolle in die Kitas rein. Das ist halt eigentlich, das hätte auf einem guten Deutschrap-Diss-Track eigentlich irgendwie so stattfinden müssen. Thema so, man macht das nicht mal für die Youngen, sondern eigentlich so für die Babys, die halt gar keinen Plan haben. Das ist halt auch, keine Ahnung, guter Self-Own irgendwie und ja. Also ne, das ist halt kein schlechter Song. Ich denke mir halt so, sag langweilig und hat nichts zu erzählen und ist aus einer Perspektive von einer Person geschrieben, die es wahrscheinlich noch nie so richtig schwer hatte im Leben und die jetzt sogar noch Erfolg hat, so da gähne ich und höre mir halt wieder.
Das ist doch das Leben, das wir alle wollen.
Zu erzählen haben. Ja, aber das bringt, also ja, da müsste man jetzt groß ausholen, ob das, ja.
Das ist die Projektionsfläche soll. Ja.
Ja, ey. Ja, also ich nehme auch die Immos und ich nehme auch die Dollars, Katania, aber das macht mich halt auch nicht zum. Ja, aber ich glaube, da wird mein Songwriting auch nicht besser von.
Tja, da kommen wir auch, da könnte man auch wieder den Bogen spannen, was wir jetzt nicht machen, zur, wann haben KünstlerInnen und vor allem RapperInnen nichts mehr zu erzählen, nachdem sie ihr erstes Hustler-Album gemacht haben und dann erfolgreich wurden. Machen wir ein andermal.
Das ist ja irgendwie auch mein Punkt.
Hat
Nina Chuba jemals eine
Hustler-Phase gehabt? Nein, aber hatte Shirin David auch nicht, so. Aber es ist doch unnötig, das zu vergleichen. So, eigentlich ist es eigentlich auch ein Thema, das mich
interessiert. Sie ist durch ihre Phase, gegangen, Shirin, wo sie kurz gedacht hat, dass sie vielleicht eine Person of Color ist und ein bisschen deswegen leiden kann. Darf man nicht außer Acht lassen, bis das zu doll kritisiert wurde.
Deswegen mache ich auch gerne mit dir einen Podcast, weil du vergisst die Themen nicht. Weißt du noch, mit Loredana die ganzen Themen? Nope. Das war auch ein Film, aber die macht ja auch eigentlich gar nichts mehr.
Hatte nicht einfach so zwei oder so,
mit so
eine
alte Frau aus der Schweiz oder so, das war einfach so krank
mit so einer Masche.
Das
war komplett.
Ja. Das ist richtig.
Das ist ein Hassel, Alter.
Gewesen, so, ja. Aber ich weiß nicht, ob die noch was macht. Auf jeden Fall ist eher ein bisschen ruhiger um sie geworden, weil rappen konnte die auf jeden Fall auch gut.
Ja, irgendwie schon, aber ich glaube, das sind teilweise auch Bubbles, wo wir einfach nicht mehr so dolle drin sind. Also,
ist ja okay.
Ich glaube, so ja, abgesehen vom musikalischen halt. Finde ich auch.
Song ist ein großer Hit.
Habe nicht mehr im Kopf, leider.
Was?
Ich bin bei Loredana raus, einfach.
Da müsste man jetzt halt Torben haben, der singen kann, weil ich werde mir das ersparen und mir diese Peinlichkeit gebe ich mir nicht.
Ja, ist vielleicht besser so.
Danke für die Bestätigung okay. Und gleichzeitig für die Offenlegung.
Ach. Okay. Ja.
Ich habe dich jetzt noch nicht recht. So singen hören, also zu du recht, kannst natürlich, recht. Wenn du willst.
Ja, also ich kann schon dann zu 90% treffe ich die richtigen Wörter. Das ist das, was ich sagen kann. Naja. Willst du noch was musikalisch besprechen oder wollen wir vielleicht in die Kategorie jumpen, die ich vorhin schon angeteased habe?
Ich würde sagen, yes. Wir gehen in die Kategorie und ich schmeiß nachher noch ein paar Honorable Mentions, wie Mani mit Kräutern schmeißt.
Der beste Mane in der Kneipe. Mhm. Ja, hey, wir hatten eine große Abstimmung, 25 Jahre oder so, roundabout 25 Jahre Jubiläum, und das ist tatsächlich das älteste Album, hat mit einer Kampfabstimmung. Ich glaube, du hättest gerne lieber irgendwie über Afrop gesprochen. Was hatten wir noch? Afrop hatten wir drin, Blumentopf und Esperanto.
Ich hab immer das, was nicht Bambule war, gewotet. Erst Afrop und dann in der Kampfabstimmung. Was hatten wir noch? Esperanto hatten wir, glaube ich, genau. Die habe ich genommen. Wie immer, das, was ich bei uns, also was ich persönlich mit meinem Privatvote abgebe, wird's nicht. Das ist eigentlich eine Safe Bet. Ja. Aber es ist Bambule geworden. Unser 26 Jahre yes. Hip-Hop-Album.
So, also, was mich auch sehr gefreut hat, weil ich hatte irgendwie schon vom Vibe her hätte ich eher mich Bock, mit einem Album nochmal zu beschäftigen, von dem ich halt mich auch auskenne und das auch schon oft gehört habe und das ich auch wirklich sehr gern mag. Und da war für mich ja. Der Rerun auch jetzt nicht so kompliziert, weil ich kannte die Songs. Und ich habe eher nochmal so viel mehr drüber nachgedacht, warum ich es damals gut fand. Und es ist gar nicht so leicht zu sagen gewesen für mich tatsächlich, weil ich irgendwie... Beziehungsweise ich bin schon auch eigentlich zum Ergebnis gekommen, dass so eine besondere Stärke des Albums tatsächlich auch kurioserweise die Beats sind, wo ich das gar nicht mehr so im Kopf hatte, weil das einfach schon, was DJ Matt da gemacht hat, es ist einfach so, es ist halt, natürlich ist es ein Boom-Bap, aber es ist ausgereift, es sind gute Samples drin und es hat einfach eine Hip-Hop-Catchiness, die es damals, glaube ich, so in der Form nicht gab. Und ich glaube, das ist schon auch ein Grund dafür, warum die Beginner damals auch viele andere Künstler, die vielleicht vom Flair oder der Größe irgendwie ähnlich waren, dann doch in die Tasche gesteckt haben und da vielleicht auch die Bekannteren noch mal ein bisschen waren. Und ja, aber ich meine, damals, ich habe es, glaube ich, auch nicht gehört, als es rausgekommen ist. Ich meine, da war ich, glaube ich, auch 8 oder so. Also so, aber das ist, glaube ich, was ich dann auch relativ zeitnah alles nachgearbeitet habe in so meiner ersten Hip-Hop-Assoziationsphase. Aber mich interessiert ja. Natürlich, wie das bei der jüngeren Generation war, also dir. Hattest du, wann hast du es nachgearbeitet? Was hast du damals gedacht? Hast du es vielleicht sogar jetzt zum ersten Mal gehört? Oder hast du nur so einzelne Songs schon mal gehört? Weil es ist ja Füchse drauf, das hat man, glaube ich, jeder schon mal gehört. Und wie weit geht's?
Ja, ich könnte dir das Jahr, weil ich das zum ersten Mal gehört habe, nicht mehr so aus dem Kopf sagen. Ich würde jetzt so abschätzen, das wird wahrscheinlich mit irgendwas vielleicht zwischen 12 bis 14 oder vielleicht 11 bis 13, so, also eher noch frühere Teenager-Phase, so würde ich es ungefähr einordnen. Und tatsächlich ist für mich ein Album, das war bei der großen Musiksammlung, die ich damals von meinem, also nicht von meinem besten Kumpel, aber von einem begehrten, so ein paar Jahre älteren Kumpel, der in der gleichen Kleinstadt gewohnt hat, habe ich halt irgendwann mal die MP3-Sammlung, was er so an Musik hatte, nice. Halt mal in einem aufwendigeren Prozess halt einmal rüber transferiert bekommen mit noch, da gab's maximal USB 2 oder sowas. Das war noch ganz langsam und ein ganz, ganz alter PC und so weiter. Also ein alter PC so. Aber ich hatte auf jeden Fall irgendwann eine fette Musikbibliothek an Ordnern und MP3-Dateien da drinne und habe mir diverse Sachen davon nach und nach erarbeitet.
Ja.
Und genau, da war einfach Bambule dabei. Ich glaube, es war eins von zwei Sachen von den Beginnern, die mit dabei waren. Es war auf jeden Fall das, was ich als erstes davon rausgepickt habe.
Yeah.
Und to be honest, also ich bin dann jetzt heute vor der Aufnahme noch mal einmal rein in das Album, auch einmal durch das Album. Ich kannte fast noch jeden Song und konnte die meisten Reime auch noch. Also ich habe dieses Album richtig oft gehört und ja, also ich hatte es sehr gut im Kopf und es ist überhaupt keine Neu- oder Wiederentdeckung gewesen, sondern es war so, ich habe das früher offensichtlich auch echt viel gehört einfach. Es hat also da schon was mit mir gemacht, obwohl ich jetzt auch dann nie weiter groß in die Beginner so reingegangen bin. Man muss dazu noch ehrlich sagen, ich hatte auch in dieser, ja, ungefähr in dieser Phase, ich habe auch dann Delay früher gehört in dieser Phase. Das war für mich natürlich nochmal so ein extra Anreiz. Und da gab es halt auch schon Wir Kinder vom Bahnhof Soul und Mercedes Dance und so weiter. Wenn man jetzt sagt, man hatet Jan Delay nicht grundsätzlich und die Musik, die er als Solokünstler gemacht hat, waren das ja, wenn dann auch noch die guten Sachen.
Ja, ich würde jetzt, also, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, die Solo-Projekte von Jan Delay so zu haben.
Voll.
So.
Da müssen wir heute auch wirklich nicht drauf eingehen. Nee. Aber Fakt ist so, ich hab's voll oft gehört und es ist mir sehr bekannt, dieses Album. Also, ja. Der Grind halt so.
Ja. Und hast du es davor schon auch gemocht oder war das so, ich fand es schon irgendwie okay? Oder weil ich habe es halt wirklich sau oft gehört, das muss ich schon echt sagen.
Ich glaube, bei mir war es also ein gemocht auf jeden Fall. Aber nicht so, also nicht in der Art von überhart, dass ich jetzt dachte, es hat mich krass geprägt und nochmal eine andere. Mhm. Eine andere Sichtweise auf Hip-Hop oder nochmal ganz tief in Hip-Hop reingeholt. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass die anderen Sachen, die teilweise in dieser Musikbibliothek waren, die in der Phase mit dazugekommen sind, halt viel aufregender und grenzüberschreitender und wilder waren. Sprich, da ging es um Punkrock, da ging es auch um die Ärzte, um die Hosen, da war auch Rammstein mit drauf. Also das sind ja auch Sachen, die ich früher einfach gehört habe. Nicht alle drei Bands gleichmäßig viel und vor allem heute auch in ganz anderem Maße und so. Fick Rammstein und Fick Till Lindemann natürlich. Abgesehen von der Wackness von den Hosen und den Ärzten, so darf man auch nicht unterschlagen. Weniger schlimmes Level von Scheiße, so
witzig,
aber,
dass du über die Ärzte sprichst,
auch keiner Scheiße.
Weil ist ja auch sogar eine Ärzte-Referenz auf dem Bambule-Album drauf. Mit irgendwie die Beats, die so fett sind wie Elke.
Wie Elke, ja, genau, die fette Elke, ja. Der halt so, ja, voll. Aber deswegen würde ich sagen, das hat damals nicht so krass reingeknallt wie andere Sachen, die halt in diesem Alter viel aufregender waren, aber offensichtlich trotzdem so dolle, dass es sehr hängen geblieben ist. Aber wie war das jetzt bei dir? Was war denn der Grund, warum du das so oft, so riesig oft gehört hast? Und darf man auch heute über deinen Unterarm sprechen oder eher nicht so?
Ja, demnach ist es ja, ich glaube, habe ich schon mal irgendwann einen anderen Podcast gemacht. Ja, ich habe einen Beginner-Term Fuchs drauf von Füchse. So habe ich mal vor 15 Jahren oder auf 10 Jahren mal so machen lassen, weil ich dachte irgendwie, weil ich ja selber ein Fuchs bin und weil das Logo cool ist. Und
klar.
Das war auch noch vor der Zeit, weil ich dachte so, die Beginner machen werden nie wieder Musik machen, weil irgendwie dieser ja. Rerun von denen so war irgendwie so begrenzt geil. Ich glaube, es war auch nicht so eine Vollkatastrophe, aber so richtig gut war es halt im Endeffekt nicht, dieses Beginner-Comeback-Album irgendwie vor 5, 6 Jahren oder so. Aber damals, ja, ich fand das Logo geil und ich habe einen Fuchs auf dem Unterarm. Aber ich denke gar nicht mehr so oft drüber nach. Ich finde es auch nicht ganz, ganz schlimm, dass ich jetzt drauf habe. So. Aber es spricht für mich halt einfach so, es war für mich so eine Zeit von so, ich bin nicht komplett voll tätowiert, ich habe nur wenig Tattoos und man ist dann, wenn man wenig Tattoos ist, glaube ich, schon noch eher in so einem Weg, wo man sich dann irgendwie denkt, oh, ich soll irgendeine Bedeutung haben, so was ich inzwischen auch Quatsch finde. Ich würde mir theoretisch vorstellen, einfach ein Tattoo zu machen, weil es einfach nice aussieht, ohne dass ich irgendwie denke, das ist irgendwie gut für mein Chakra oder meine Energie oder was auch whatever ist. Einfach so eine gute Hamburger Hip-Hop-Zeit, wo einfach auch, ja, einfach catchy Beats und irgendwie relativ simpel gerappt teilweise, aber manchmal hat's halt einem doch irgendwie so einen Vibe gehabt, wo man halt auch das Gefühl hat, ich kann nicht rappen so, aber da gab's halt wirklich auch so Zeilen, wo ich denk so, es sagt eigentlich gar nichts aus, aber ist einfach geil gerimed so für so eine 98er Zeit, so wie Daniel halt gerade, also das ist auch nochmal aufgefallen, ist so der erste Teil von Bambule. Das ist da halt die extrem starke, da sind nur Hits drauf, so. Da kann man noch sagen,
unfassbar gut.
Liebeslied ist dann vielleicht nochmal so ein bisschen so eine eigene Kategorie als so vielleicht so ein Hit und irgendwie mit so einer doppelten Ebene, die halt auch so ein bisschen cheesy ist, trotzdem, so, aber trotzdem ist es halt ein Hit.
Der Beat, also, nee, ich dachte mir auch so, als ich, also wie gesagt, so bis zu Füchse, die ersten 5 von diesen 12 Songs, dachte ich mir auch so,
fahren auch
was
so geil, aber. Das Boot, ja, hammerhart,
so, Rock was on, zum Teufel, ey.
Fahren, die ersten 6 Songs, die von 12 ist, alles krass und das Boot, einfach so ein ikonisches Intro, aber eigentlich wollte ich sagen, Hammerhart ist dann der erste Nicht-Intro-Song. Da kommt Daniel, also kommt erstmal der Refrain natürlich auch stark, aber da kommt Daniel mit dem Part rein, viele wollen chatten und rappen von Hamburg bis Meppen, bauen Tracks in Ketten, wollen ohne Rucksack tracken. Ist einfach eine geile Reimkette, so will man und kann man sich leicht merken und will man geil mitrappen. Und da gibt's mehrere so Stellen auf dem Album, die ich jetzt nicht zitieren kann, wo einfach so eigentlich so mehr oder weniger so Nonsens-Sachen gesagt würden, aber es hört sich einfach cool an. So, und
voll.
Ohne dass es jetzt auch, ganz so spaßreimig ist, wie dann halt Fanta 4 damals irgendwie so war. Das ist ein bisschen, das ist halt auch nochmal so irgendwie hängen geblieben. Und ja, und das ist ja trotzdem so ikonisches Beginnermoment, wo, was man halt tot gehört hat, ohne Ende. Und ich höre es halt immer noch gerne, ist halt einfach Füchse. Beginner Sammy Deluxe ist einfach so auch weird, dass halt Sammy den ersten Part hat und halt einfach auch rap-technisch. Daniel und Eisfeld generell, aber halt auf dem Song sowas von krank in den Schatten stellt, das ist so, es ist eigentlich der geilste Sammy Deluxe Track und es ist nicht mal sein eigener, es ist irgendwie ganz komisch, aber Füchse ist wahrscheinlich einer, das ist wahrscheinlich der Hip-Hop-Track aus dieser Zeit, der, würde ich sagen, einfach der geilste ist, der 95 bis 2000 gemacht wurde, so. Es sagt eigentlich gar nichts, aber es ist einfach ein krank geiler Beat und es ist einfach wahnsinnig cool und lässig gerappt und aber wahrscheinlich auch einer der besten Feature-Parts, die je gemacht wurden, würde ich sagen, von Sammy. Oder also nicht nur von Sammy, sondern der beste Feature-Track-Part, der jemals irgendwann im Deutschrap gemacht wurde. Füchse, Sammy Deluxe Beginner, einfach krass. Aber ich glaube, wie gesagt, was mich damals gecatcht hat, ich konnte es nicht mehr so richtig sagen, aber es ist so eine Mischung aus, ich glaube einfach, die Beats sind einfach cool und ich, klar, heute hören die sich irgendwie, man merkt halt, dass es aus einer anderen Zeit ist, aber das ist irgendwie okay. Aber ich finde halt, nichts ist an den Beats irgendwie drauf, wo ich sagen kann, das kann ich heute nicht mehr hören, das finde ich so komisch, dass ich es nicht mehr machen würde.
Ich fand auch wirklich, also fast schon das, also nicht das Gegenteil davon, aber noch eine Stufe weiter, was du auch am Anfang meintest. Also jetzt auch, also wie gesagt, ist dann schon Jahre her, dass ich mir wirklich das Album oder auch mal einzelne Songs davon so richtig bewusst angehört habe. Weißt du, man kennt die natürlich, vor allem, ne, wenn man es früher auch gehört hat, aber es ist halt so, habe jetzt nicht Bambule innerhalb der letzten 10 Jahre wahrscheinlich einmal bewusst angespielt, um das Album durchzuhören. Und ich dachte mir schon, Alter, die Beats, die haben, die Produktion, die strahlen so eine Hip-Hop-Coolness und so eine Abgeklärtheit aus. Ich finde die unfassbar gut gealtert. Also ehrlich gesagt, das sind also teilweise halt auch also ikonische Beats, aber da wurden wirklich so auf die richtigen Elemente und wenn es halt nur mal die richtigen Piano-Akkorde oder die kleinere Verspieltheit ist, aber die sind nicht überladen, die haben so wirklich einen ruhigen, abgeklärten Hip-Hop-Vibe, die versuchen es auch gar nicht zu hart irgendwie geil zu sein oder so energetisch nach vorne zu kommen, lassen genug Raum, dass man halt drauf spitten kann. Ich fand's also jetzt im Nachgang, was so das Mixing anbetrifft, da hörst du es und natürlich den Stil, wie Beats halt gemacht wurden, da hörst du es dolle raus, dass sie halt einfach alt sind. Das ist das ist in keiner Weise eine Kritik, sondern es ist halt einfach so, aber also von den musikalischen Ideen, die da drin sind und wie es zusammengezimmert wurde, ich fand es sehr, sehr, sehr überzeugend.
Ja.
Also ja, die haben mich komplett abgeholt, die Beats, sag ich wie es ist. Gerade für, also 98 so, guck dir mal den Zeitraum an. Crazy.
Konntest du auch so worüber gerappt wurde, teilweise was abgewinnen? Oder war das dann doch für dich, irgendwie eher dieses so ein bisschen kultige Laune? Weil ich habe tatsächlich noch mal ein bisschen mich mit es ist immer so, manchmal sind da ja auch so Sachen drauf, wo ich mir denke, so, das verwundert dich aus so einer 2024-Perspektive, weil halt irgendwie gibt's manchmal auch so, ich meine, Jan Delay hat sich, glaube ich, immer schon sehr als jemand gesehen, der irgendwie auch so, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, sich als links fühlt und dann halt auch bestimmte Themen auch irgendwie anspricht.
Jan Delay ist auch so ein Danger Dan und Jan Böhmermann links. Meine These.
Ja.
Aber ich, du hast voll recht.
Ja, so gut. Und das musst du halt aber auch nochmal so in den Kontext setzen, wenn du jetzt über Zeilen von Bambule aus 98 redest. Aber wenn er halt sowas sagt, er hat aber auch schon immer so eine, er thematisiert nicht einfach so politische Themen, sondern er macht es dann irgendwie immer mit so einem eigenen, irgendwie noch die Musikindustrie ist im Arsch mäßig. Da gibt es halt so Zeilen wie, Sie sagen, es kommt die Zeit, in der die Pole schmelzen, sich Riesenwassermassen über Küstenstädte wälzen. Ich kenne das, ich habe das schon erlebt, Mann. Flutwellen von Sondermülltonträgern. So, ja. Das ist irgendwie so, ja, das wird irgendwie so Klimakatastrophe irgendwie adressiert und so. Ja, man hat vergessen, das war offensichtlich Ende der 90er bei manchen, vielleicht jetzt nicht Mainstream, war das schon irgendwie auf dem Schirm, aber irgendwie, man muss natürlich irgendwie, es wird auch so ein bisschen abgeschwächt, weil es verglichen wird mit irgendwie schlechten.
Ja, aber das, also das macht ja auch viel witziger. Ja. Also ich weiß gerade gar nicht, welche Daniel-Line das ist und auf welchem Song. Also wie gesagt, so zeilenmäßig konnte ich mich da heute einfach nicht drauf vorbereiten, aber der hat ja auch bei einem dieser Hits auf diesem Album die Zeile drin, dass er halt lieber auf krampfhaft politische Lines verzichtet und dafür halt lieber einen niceen Hip-Hop-Flow mit ranbringt und halt ein bisschen Attitüde so. Aber weißt du, das gehört ja auch mit dazu. Das ist jetzt auch kein politisches Projekt und das tut dem auch ganz gut.
Ja.
Ansonsten habe ich die Inhalte halt auch sehr, sehr so hip-hoppig wahrgenommen halt, ne? Also es ist halt das bisschen sprayen, gute Zeit haben und die anderen Leute in der Szene kommen halt nicht ganz an das ran, was man selber zusammenzimmert. Man hat ein saugeiles Team, was ja auch irgendwie stimmt. Also die sind ja auch krass gut eingespielt insgesamt so. Ja. Also es ist so ein bisschen diese Selbsterhabenheit halt.
Ja. War halt damals zu Recht, gab halt auch nicht so viel Competition, aber nochmal zu dem politischen Thema, wo du das gesagt hast, fällt mir halt nochmal irgendwie ein, das ist so eine Anekdote, die ich mal, keine Ahnung, wo gesehen hatte, Eisfeld oder Daniel oder hat es irgendwie selber erzählt, dass die damals noch vielleicht vor Bambule oder so irgendwie so auf Live-Jams irgendwie so wahrscheinlich in Jugendzentren aufgetreten sind, wo die dann auf den Bühnen auch irgendwie so ein Hakenkreuz dabei haben, dass sie dann irgendwie zerrissen oder abgebrannt haben, so als Statement irgendwie so. Auch eigentlich irgendwie okay, aber da gäbe es wohl irgendwie halt irgendwie mit einem kleinen Auto hingefahren und das Hakenkreuz hat irgendwie nicht ins Auto gepasst. Und das ist oben und das ist dann aber irgendwie so runtergefallen, ist erlegen, da muss das jemand nochmal aufheben gehen und dann haben sich Eisfeld und DJ Matt als Zitat, Weißbrote, nicht getraut, das heißt, da musste Daniel halt hingehen, um es aufzuheben, damit sie nicht so komisch wirkt oder was, whatever. Das ist einfach funny. Absurd.
Ja, weißt du, Daniel thematisiert ja aber auf jeden Fall auch rassistische, also Erfahrungen mit Rassismus, die er in Deutschland hat. Also, weißt du, diese Art von Kontext, die kommt natürlich trotzdem mit vor. Also, es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie an der deutschen Realität irgendwie komplett vorbeigehst. Das hatten wir ja auch, als wir über Sammy geredet haben, über das Album, das ja noch einige Jahre später rausgekommen ist. Aber, also, das wird gleichermaßen auch hier in einem weniger oft, aber es wird genauso eindringlich auf jeden Fall verhandelt, wenn es dann vorkommt. Da lassen sie einen nicht vorbei, weil ich glaube, dagegen haben sie sich schon immer sehr bewusst gestellt. Also nicht nur, weil Daniel von Rassismus betroffen ist, sondern ich glaube, das war denen auch schon immer ein recht wichtiger Teil. Einfach auch nicht wie die Allmanns zu verhalten, die sowas auch gerne durchwinken oder tolerieren. Ich glaube, das war schon tatsächlich dann so ein politisches Ding, was sie gerne mittransportiert haben und was ihnen wichtig war, auch sich zu unterscheiden von halt so, weißt du, den Sandalen tragenden Deutschen. Das kommt auf diesem Album auf jeden Fall auch raus. Ist halt so ein bisschen die Frage, ob Jan Delay das jetzt mit dem, was wir heute über ihn wissen, geschafft hat, aber es ist, wie gesagt, eine andere Frage. Vielleicht irgendwann mal Sonderkategorie.
Ja. Können wir nochmal machen. Ja, Mann. Nee, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Es gab eine Sache, die mich tatsächlich so ein bisschen genervt hat, wo ich gedacht habe, das ist einfach furchtbar.
Das Feature von
das Duo aufnehmen. Ja, Alter, ja, du wusstest schon.
Ja, das ist halt auch wieder so schlecht, ja.
Das ist halt wirklich.
Oh mein Gott, war das schlimm.
Ich werde nicht nochmal rezitieren, so, aber das, ich weiß nicht. Ich kann mir halt vorstellen, dass das irgendwie auch, wollten die Leute aus der Crew irgendwie dabei haben, aber ich glaube,
ja, na klar.
Das finden die heute auch alle nicht mehr so geil und denken sich, Mann, das hättest du vielleicht lieber nicht machen sollen. Ich werde es jetzt nie, ja, wie gesagt. Ne? Ja. Ich möchte übrigens noch, ich bin noch mal so ein bisschen auch Recherche gegangen so und ich weiß nicht, sage ich jetzt shoutoutlaut.de, ich sage shoutoutlaut.de für eine bestimmte Sache, nämlich, dass die einfach wirklich ihre Reviews auch aus dem Jahre 1998 einfach noch online haben und man das einfach noch...
Ey, Shoutout, das ist halt super.
Das ist halt wirklich geil archiviert, super. So, aber ein Zitat zum Thema Liebeslied, wie sie das beschrieben haben, hat mich so nicht schmunzeln lassen und ich möchte das, die Review von Stefan Johannesberg an dieser Stelle, liebe Grüße, kenne ich nicht, aber Name sei genannt, Zitat, die trojanisch-ironische G-Funk-Single baut die Brücke zwischen Hip-Hop unwissendem Mainstream, dem poppigen Spaßrap aus der Nachbarschaft, linker Attitüde und Rekeep mit dem Underground. Musste ich schon schmunzeln, hat mir gut gefallen. Die trojanisch-ironische G-Funk-Single. Nice.
On point einfach. Stark.
Ja, schon.
Arne komplett. Und ja, aber also auch nochmal, wenn wir nochmal auf dieses so, was für Stile auch gehen, so, ich muss da natürlich auch beim Hören dran denken, bei Füchs habe ich auch dran gedacht, so vollkommen zu Recht, dieser legendäre Remix oder die Hommage an diesen Song, damals ZM und El Guni aufgenommen haben, legendär, finde ich, ist auch gut gealtert, beides. Und bei Liebeslied natürlich auch an den KZ-Song gedacht, der als Verarsche dann irgendwann mal gemacht wurde, also nicht mal auf dem Fake-Album, aber einfach Riesenglied anstatt von Liebeslied. Und ehrlich gesagt, der Beat ist halt wirklich so gut, du kannst da halt einfach saugeil drauf schreiben und reimen, und das ist also, abgesehen von dem natürlich also überdrehten Humor, den KZ auf Riesenglied hat, so natürlich, aber so, es ist halt einfach wirklich so gut produced, du musst irgendwas draus machen, eigentlich, so, du musst da drauf hoppen, es hat mich wirklich nochmal gecatcht.
Nice. Ja, ey, ja, klar, von mir hier nochmal uneingeschränkte Nachhörempfehlung, falls ihr es noch nie gehört haben solltet. Auch, ich möchte auch nochmal den einen Aspekt irgendwie so, ja, das Intro, das Boot, diese Ansage vom, ist es von der U-Bahn, glaube ich, ne? Hier,
ich denke mal schon,
Landungsbrücken,
ja.
Und da gibt's dann Bambule. Auch ikonisch, tatsächlich einfach schlau gemacht, einfach so Lokalkolorit irgendwie reinzubringen. Das setzt einfach ein gutes, cooles Statement. Ja, gut.
Yep. Ja. Komplett.
Okay, dann schließen wir die Kategorie, indem wir eine neue Kategorie in die Wege leiten. I'm a simple man. Ich bleib meiner Herangehensweise treu, obwohl ich auch nochmal so gerade eine andere Idee habe, weil das können wir ein anderes Mal machen, die Jubiläumsalbum rauszudingen. Und wir gehen diesmal zurück in das wunderbare Jahr 2014, wo ich halt gemerkt habe, so, da sind schon auch echt viele sehr gute Alben rausgekommen. Und ich will nicht so weit rausgehen, sondern ich bleib erstmal so im ersten Quartal. Wir sind Quartalsfans und KW-Wochen-Ultras.
Ich nicht.
Deswegen, das sind einfach super, super viele Sachen dabei, wo ich mir denken würde, ey, da hätte ich Bock drauf. Aber ich will jetzt einfach mal die ersten drei Sachen nehmen, die ich in dem Jahr, schaut an die Seiten, die das noch dokumentarisch aufschreiben, auch die ich spannend finde tatsächlich, oder vielleicht auch damals die wir dann mal gerne zur Abstimmung. Vielleicht nehme ich auch vier und du kannst wieder eins rauswählen, was wir letztes Mal nicht gemacht haben, auch die Ursprung. Da haben wir im Januar, ja. 21.01., haben wir den guten Mertens Materia zum Glück in die Zukunft 2.
Ja.
Dann haben wir auf jeden Fall im Februar Pilsator Platin von Karate Andy.
Puh. Ja.
Und dann habe ich noch zwei weitere Alben, auch aus dem Februar und eins aus dem März, und du musst zwei davon auswählen. Und zwar haben wir am selben Tag rausgekommen wie Karate Andy ist von Mackes 2. Eine Woche später von Morlock Dilemma und Hiob Kapitalismus jetzt. Und Anfang März haben wir von Olexesh, und ich glaube, es ist das Album, Debütalbum Nu Eta Da.
Okay.
Welches nehmen wir nicht? Also scheinbar machen wir jetzt öfter mal Viererabstimmung. Diesmal kannst du wirklich auch eins rausvoten.
Ich nehme eins raus. Mac ist auf die 5.
Alles klar. Dann stimmen wir ab zwischen Olexesh, Moloch Dilemma Hiob, Karate Andy und Materia. Ich habe schon so ein Gefühl vielleicht tatsächlich zwischen zweien, aber schauen wir mal. Wir wurden ja schon mal überrascht.
Ich habe auch wieder ein Gefühl, wofür ich abstimmen werde, und habe daher auch ein Gefühl, was es vielleicht nicht werden wird. Aber wir überlassen das auf jeden Fall
der Community. Ja, ich glaube, ich weiß, wofür du abstimmen wirst. Yep. Und ich sag's einfach, du wirst für Hiob und Moloch Dilemma abstimmen.
Natürlich werde ich für dieses Album abstimmen, zum Teufel. Offenes Geheimnis eigentlich, das macht wirklich keinen Unterschied, aber das
ausspricht. Ja, ich habe auch schon öfter mal gesagt, was mein Favorit ist.
Fände ich funny, aber okay.
Ich bin da sehr
Funny Auswahl auf jeden Fall. Ja, es Fall.
Ist ganz unterschiedliche Arten und Musikrichtungen, so ein bisschen mainstreamig.
Ja, also
sehr nischig beliebtes, so ein bisschen White Trash Glorifizierung, sehr halbwegs linkes und dann nochmal irgendwie so ganz andere Richtung mit Oleg Sesh, so. Ja, glaube, könnte interessante Abstimmung werden. Gucken wir, was das Rap-Stammtisch-Publikum auf der Facebook-Plattform Instagram abstimmen wird.
Hey, okay. Ja, da wird's laufen. Alright, dann würde ich sagen, wir springen einfach direkt in die Honorable Mentions, oder?
Ja. Die Top 4 Kategorie mit den besten manuellen Sachen machen wir das nächste Mal dann, ne?
Oh, habe ich ganz vergessen.
Noch irgendwie spontan. Oder ja, machen, komm.
Ey, ganz ehrlich.
Komm, schnell die Top 4 Kategorie jetzt einfach noch. Die kultigsten manuellen Momente mit dem Disclaimer. Manuel sind trotzdem irgendwie ab verschiedenen Bereichen sehr schwierige, schwierige Personen mit wenig Filtern manchmal, aber genau das macht es dann auch manchmal interessant.
Ja, und auch mit ganz, also mit ganz, ganz schwierigen Connections auch. Ja. Also
wollen wir,
also ist wirklich nicht so funny.
Ich würde sagen, wir brauchen, glaube ich, gar nicht so viel zu diskutieren, deswegen würde ich es vielleicht im Ping-Pong einfach schnell machen. Ich fange mit der 4 an, du machst die 4 und dann immer so weiter. Die vier für mich, also für mich sind es eigentlich fast alles eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Also ist auch Vorbemerkung, wir haben es nicht groß vorbereitet, uns vorhin so im Gespräch gesagt, das können wir vielleicht irgendwie machen, das können wir so spontan aus der Melange einfach mal rausfeuern. Für mich auf der 4 underrated und nicht so krass präsent, aber der Teil der brennende Kindergarten, den hat er, glaube ich, auch zweimal in Interviews gebracht, wo er erzählt, dass er irgendwie, stell dir vor, du rettest ein Kind aus dem brennenden Kindergarten und du rennst raus und du rettest alle und dann würden die trotzdem immer noch da stehen und sagen, ja, warum hast du das Kind auf der linken Schulter getragen und nicht auf der rechten Schulter? Die würden immer was sagen. So, das ist auf jeden Fall underrated, holy aber shit. Geil. Der brennende Kindergarten für mich auf der 4.
Holy shit. für mich ist es, also das ist ein bisschen out of context, aber ich muss einfach immer dran denken, wusstest du, dass es ein Manuelsen Buch natürlich auch gibt, ein biografisches Buch? Ja,
von Nina Sternburg geschrieben, damals Nina Dasch noch.
Ja, beziehungsweise, genau, ja. Das ist mein Vierer, weil ich es unfassbar witzig finde, als was für eine Person Manuelsen da geframed wurde.
Ich habe es nicht gelesen. Grade,
ich habe das Buch nicht gelesen, aber das brauche ich, glaube ich, da, also das würde ich halt auch nicht machen, glaube ich. Es ist einfach so. Manuelsen ist die lauteste Stimme im Hip-Hop gegen Rassismus. Keine Kompromisse im Rap-Game, der Beef mit Bushido, die Verbindungen zu den MCs, die klare Kante gegen Rassismus. Das sind zwei der ersten drei Stichpunkte, wenn man bei Amazon sich dieses Buch anguckt. Ich denke mir so,
kann man diskutieren, ich kann auch verstehen, dass, also die Meinung ist nicht komplett aus jeglicher Welt gegriffen. Tut mir leid.
Also ich weiß nicht, ob das nicht Leuten, die halt, also
natürlich gibt's
die nicht mit Hells Angels kumpeln, ob es da nicht ein paar andere Figuren im deutschen Hip Hop Game gibt, die vielleicht eine stärkere und bessere Stimme gegen Rassismus sind. Deswegen, ich finde es halt eine Hardcore Überhöhung von dem, was Manuelsen wirklich ist und was die Leute mit Manuelsen verbinden, und finde, da wurde Activist Washing betrieben und ich finde es halt eine Frechheit. Platz 4 für mich.
Okay, ich habe das Gefühl, dass wir andere Fokus bei dieser lustigen Liste zusammenkriegen.
Ja, die nächsten drei, weil wir sind auch irgendwelche Interview-Ausschnitte, so. Es muss ja auch nicht dasselbe sein. Ich finde diesen Aspekt einfach nur so absurd.
Ja.
Also, weißt du, so, natürlich hat Manuelsen auch krasse Rassismus-Erfahrungen gemacht und es ist total sinnvoll, Leute darüber auch reden zu lassen. Ja, mit was für Leuten der sich abgegeben hat, die halt, also die hat hardcore rassistische Ansichten auch vertreten, das ist halt sorry.
Ja.
Ja. Not for me.
Ja.
Muss jeder selber wissen.
Ich glaube, für mich auf der 3 ist die Zeba-Rolle, die er in dem Interview mit Roos benutzt hat, um sich den ganzen Schweiß von dem Kopf abzuwischen. Das ist für mich auf der 3, weil das so das finde ich einfach so nicht intended funny, aber ich finde es einfach immer noch sau funny. Denke ich öfter mal drüber nach, wenn ich Zeba benutze, dass Manuelsen da einfach so eine halbe Rolle benutzt hat. Es muss sehr warm gewesen sein.
Okay. Ja, ist auch kind of relatable auf jeden Fall.
Zeba-Rolle auf die 3. Ja, okay. Okay.
Uff. Ja. Bei mir schicke ich Manuelsen auf die Matte auf der 3, ähnlich wie es Bösemann damals gemacht hat.
Ja, habe ich auch überlegt.
Boxkampf ist für mich die 3. Für mich ist einfach so, da kommt dazu, abgesehen von dem eigentlichen Event, die Memes, die darum gearbeitet wurden, auch dieses Meme auch von Matze Emmo, der bei uns im Podcast war, dieses spezifische für ein Dortmund gegen Wolfsburg Spiel entworfene Meme, ist für mich ein Classic.
Das ist so dumm.
Das ist quasi auch Top 10 auf Twitter für mich.
So, dieser
ich kann dieser nicht anders.
Tweet, da gab es diesen Tweet, das haben wir auch im Podcast mit Matze drüber gesprochen, mit ja, Manuelsens Vorbereitung war eigentlich irgendwie die ganze Zeit mit Leuten Dürren reden und dann irgendwie sagen, ja, das ist eigentlich nur eine Sache, so eine mentale Sache im Gehirn, so, ja, du schaffst es locker, das ist einfach nur Einstellungssache, so. Und dann halt irgendwie vom Kopf kleineren Bösemann. Und gibt's da jetzt eigentlich den dritten Boxkampf? Ich weiß es nicht. Im zweiten gab's ja, der irgendwie wegen technischen irgendwie Arztsachen abgebrochen war, ein bisschen enttäuschend, glaube ich.
Das weiß ich nicht.
Aber ja, diese ganze Boxkampfgeschichte für mich eigentlich auch, war auch Contender in meinem Kopf, auf 5 habe ich's gemacht. Okay, für mich auf der 2 ist, glaube ich, auch ein bisschen underrated, so in der Öffentlichkeit, aber ist auch Interviewgeschichte, Hot 16. Das ist noch so ein bisschen sehr, sehr früh, wo irgendwie Manuelsen eine Geschichte erzählt, so, ja, ich saß aus dem Café, bla bla bla, und dann kommt einer rein, ey, ich bin auch Rapper, so und so, ja, ich schreibe Texte, du sollst mich mal sein, irgendwie so bla bla bla, und ich sag so, hier, ich will jetzt nicht sagen, ich will es nicht komplett zitieren, weil vielleicht schwierig, wenn ich das sagen würde, aber er sagt, N-Wort, gimme Hot 16. Und er sagt so, ich hab so Texte so. Und er erzählt dann so, hier, wenn Sammy damals mich gefragt hätte, ich hab dem heiße 32 gegeben. So, das, Hot 16 für mich auf die 2. Das müsste man jetzt vielleicht auch nochmal alles verlinken. Ich weiß aber nicht, ob das auch noch alles online ist. Halt vieles auch, vielleicht auch runtergenommen worden von den Plattformen und so. Ja, also ich weiß nicht, ob es irgendwelche Leute gibt, die halt quasi so das alles auf YouTube nochmal immer wieder hochladen und so die. Ja, das ist aber eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, das wäre für mich eigentlich auch, wenn ich es könnte, würde ich es machen, ich kann es aber nicht, eigentlich so dieses Instagram 1 bis 10 Spiel, die 10 besten Manuelsen-Momente und das halt auch von 1 bis 10 machen.
Ja, so. Es müsste halt irgendwie ein gutes Subreddit geben oder so, wo Leute das einfach über Jahre schon mal so katalogisiert haben.
Ich könnte locker Link. 15 Momente zusammenfassen. Ich brauche eigentlich jemanden, der, also.
Du brauchst die Videos halt.
Nee, ja, vielleicht auch, aber für dieses Instagram-Ding, da brauche ich einfach nur irgendjemanden, der mir erklärt, wie man das macht, weil ich glaube, man muss vielleicht auch TikTok, das kann ich nämlich einfach nicht.
Das meinst du.
Ja, ja. Also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also falls jemand da irgendwie einen Tipp hat, schreib mir der Rap-Stammtisch oder der Sockenexperte, egal wo, dann mache ich vielleicht mal so lustige Abstimmungen und mach's auch dann. Okay, was ist für dich auf der 2 in der Iconic Manuelsen-Momente?
An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ich finde, es ist ein geflügeltes.
Nein, hab ich auch komplett im Kopf. So.
Was dafür spricht, ist, dass ich halt vielleicht gesünder durch das Leben gekommen bin und weniger Manuelsen-Video Content einfach konsumiert habe, deswegen so, ich kenne halt die Großen und da ist das für mich auf jeden Fall auf der 2, weil es ist halt einfach ein geflügeltes Wort geworden und es ist ja entstanden raus, so wie seine Art ist, wie er in Interviews redet, so daher
diese. Ich glaube, ich nehme halt auch einfach die ich selber am meisten und herzlichsten mich drüber gefreut habe, so, aber klar, an diesem Tisch wird nicht gelogen, ich habe das Gefühl, wir könnten vielleicht trotzdem die beiden die gleichen Sachen haben, auf der 1, ich komme in das Café full. Ich habe gehofft, du antwortest jetzt so, aber da ist der Match offensichtlich nicht da. Ich komme so rein und da sitzt so ein schwarzer Wash und so. Das ist einfach, ich komme in Café full. Einfach Betonung, alles Peak. So, okay, du hast es offensichtlich nicht auf der Eins, nicht noch im Recht, du hast auch das. Aber ich glaube, es ist halt alles aus demselben Interview mit dem, diesen Tisch wird gelogen, es ist das gleiche, glaube ich, die gleiche Geschichte. Aber ich bin mir nicht 100% sicher.
Das kann schon sein. Also bei mir ist es halt so, das geredet wie ein Löwe. Das ist für mich, wenn Manuel
kennst du Honig?
Spricht, weil er ist halt auch dieser Löwe, so, mein Löwe, mein Bär, so.
Ja, kennst du Honig? Ach so, Astor. Das ist auch, ey, Wahnsinn. Nikla di Rabutalumkum. Wahnsinn, ey. Das ist echt so, also der Typ hat Interview-Game erfunden. In Deutschland und nicht Flair, muss man auch einfach sagen, ja, dass Manuelsen ist da der Vorreiter. Aber ist halt einfach nicht mehr so ein großes Ding. Aber ich weiß nicht, ja. Auf jeden Fall, das war unsere kultige Top 4, die Big Four, Rap-Stammtisch Big Four, Manuelsen-Momente.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon nicht einfach bereue, dass wir das gerade gemacht haben.
Warum sollst du es bereuen? Es ist eine funny Kategorie.
Es ist so ein weirder Mensch, der wirklich so richtig dumme
Kackscheiße. Ja, habe ich ja auch gelehrt und es ist auch
so. Das sind so abzukulten,
Ja. Man muss auch Widersprüchlichkeiten auch mal aushalten und das auch im Rap-Stammtisch-Podcast. Wir machen es ja, sonst haben wir das ja nicht so oft. Wir haben ja sehr viel Musik, die wir halt wirklich auch größtenteils uneingeschränkt auch gut finden, so, aber Manuelsen, ich meine, der Rap-Stammtisch hat irgendwie als noch ganz Ancient Times, da haben wir sogar am Anfang immer irgendwie so lustige Zitate irgendwie auch von Manuelsen irgendwie als Start, bevor wir noch ein Intro hatten vor Torben, haben wir das genommen. War auch funny of art, weil man hat es immer gern gehört, so, naja. Ja, aber wir haben ja auch die Einschränkung gemacht und deswegen finde ich es irgendwie okay. Gut. Ja, das war die
Funny Kontext hier.
Also da möchte ich jetzt gerne auch noch mal Scheiße, wir kommen ja nicht mal in dieses Spotify-Abstimmungstool ein, aber ich will eigentlich gerne noch mal, dass Leute ihre lustigsten manuellen Anekdoten oder ihre, wo sie am meisten funny fanden, uns irgendwie schreiben.
Das bringt nichts. Schreib es bei Insta. Das ist das Gleiche wie immer. Wir können reagieren, wir können auch sonst nächste Folge. Wir machen vielleicht dann irgendwann mal so einen Pre-Talk und dann können wir bei Patreon dafür bezahlen, dass wir über Manuelsen reden oder sowas. Wie andere Podcasts das auch machen, der sogenannte Qualitäts-Content. Ich fände es, glaube ich, einfach unangenehm, wenn wir nächste Folge nochmal so über Manuelsen den Deep Dive
machen. Ich würde jetzt auch nicht nochmal Deep Dive machen, so. Da würde ich vielleicht einfach bei Instagram wirklich so fragen, habt ihr noch witzige Momente? Und dann einfach auch nochmal teilen, damit alle dran teilhaben können und sich nochmal erinnern können, was für ein Film es war oder ist. Also diese Manuelsen-Geschichte, das geht ja auch immer wieder weiter. Es ist ja immer irgendwas irgendwie, aber es ist halt, ich folge auch Manuelsen bei Instagram wieder, aber Manuelsen ist halt auf Instagram der Typ, wo du halt jeden Tag gehst du in seine Stories rein und das sind so Striche, die sind eigentlich Punkte, weißt du? Und das ist so, So, aber wenn du weißt, ist eine Fragerunde drin, einen Lacher hast du. So. Dafür lohnt sich dann doch manchmal so diese Grundlagenarbeit zu machen. Naja.
Diese Grundlagenarbeit, alles klar.
Die Grundlagenarbeit der Bastion Rap Update war oder ist, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber dieses Game einfach.
Ist quasi, wir müssen Thema wechseln. Kommen wir jetzt zu den Honorable Mentions kommen. Die Folge ist, glaube ich, auch schon ein bisschen zu lang.
Ja, überraschend, aber ich fand es wieder ein spannender Talk. Ja, hit me, David.
Ja, Honorable Mentions, weil die Realität ist, dass Leo, glaube ich, gar keine Songs auf die Playlist gepackt hat.
Die hatte Torben schon drauf gemacht.
Ja, okay, fair enough. Ich ratter die einfach runter, wie es ist. Sexy Red hat einen Song mit dem überraschenden Titel Get It Sexy rausgebracht, der sexy ist, so wie Sexy Red halt rappt, so ist fantastisch. Schönes Ding. Ich glaube, die Spotify-Version, die ich draufgepackt habe, ist leider die zensierte. Das heißt, du hast so diesen Funny-Effekt. Da ist das eine coole rhythmische Sprechpause oder haben die halt einfach das Fuck gerade rauszensiert. Die machen das ja einfach immer nur stumm. Da wird ja nicht mehr drüber gepiept. Lame. Aber man kann es sich trotzdem anhören. Macht Spaß. Der Beat ist cool. Und die haben so coole, so ein bisschen Core-mäßig im Hintergrund. So. Also es wurde mit Liebe zum Detail gearbeitet. Kann man so machen. Dann habe ich noch zwei Tracks von The Mexican OT draufgehauen, aus deinem letzten Album Texas Technician. Das ist so, ich würde sagen, elaborierte Trap-Musik und das Album ist mittelmäßig, aber es gibt halt so diese zwei Tracks, die richtig geil sind. Plus, der hat eine sehr besondere Art und Weise, das R zu rollen. Also so habe ich halt noch nie jemanden sprechen, geschweige denn rappen gehört, mit so einem R-Sound. Allein dafür lohnt es sich reinzugehen und ja, die Beats ballern halt so. Kann man schon machen. Dann, um bei US-Rap zu bleiben, einer meiner im letzten Jahr auch Mid-Favorites, was so Entdeckungen und Samples und so ein bisschen Experimental Hip-Hop anging. Your Old Druke hat einen Song rausgehauen, wo er es einfach, also er hat einfach das Kunststück vollbracht, Denzel Curry und Method Man mit draufzuhauen und Madlib hat das Ganze produziert. Mehr muss man, glaube ich, zu dem DBZ-Song nicht mehr sagen. Sollte man sich unbedingt geben, genauso wie den Beck-Katalog von Your Old Druke. Und dann gibt's auch noch ein Album von Oh No und Gangrene, produziert von The Alchemist, wo ich eigentlich größtenteils jetzt über The Alchemist drüber gestoßen bin, dass es rausgekommen ist. Was ein bisschen in diese so verkopftere Boom-Bap-Richtung geht, kann ich auch empfehlen. Ist, glaube ich, lyrisch auch recht witzig an Stellen. Da gibt's so funny Punchlines auf jeden Fall. Ich habe es aber erst einmal so durchgehört. Heads I Win, Tails You Lose heißt auf jeden Fall das Album. Und dann zum Abschluss gehen wir noch in die entspannte Beat-Richtung, die ich mir am Wochenende reingeprügelt habe. Einmal der Mini-Recap zu 420, weil das ist die Ecke, wo Green Piccolo und Donatello herkommen mit Deep Rollin', was eher so Südstaaten inspiriert ist und eher einen moderneren, aber trotzdem natürlich sehr relaxten Sound aufweist. Und dann gibt's noch das neue Album von Reddy, der früher mal als Verräter und so im Dunstkreis von Fatoni oder im Freundeskreis von Fatoni unterwegs war, glaube ich, auch ab und zu mal als DJ für ihn geopend hat bei Shows und so weiter. Und genau, der hat, also heißt seit einiger Zeit jetzt schon Reddy mit Künstlernamen und hat über Kabul Fire Thank You, Have a Nice Day ein Album rausgebracht, wo ich auch zwei Songs draus gepickt habe. Das Ganze ist schon deutlich, ich sag mal so, also weniger glatt und bisschen natürlicher instrumentiert, was die Samples und Drum-Sounds angeht. Ja, und genau, hat halt so einen, also einen liebevollen Lo-Fi-Vibe, würde ich sagen. Und wenn man drauf steht, kann man sich das auf jeden Fall auch geben. Ist auf jeden Fall, ja, mit Liebe kuratiert, glaube ich, die Sounds, die er da gepickt safe. Hat.
Ich habe tatsächlich doch noch einen, den ich gar nicht gedacht hätte, dass er doch gar nicht drauf gelandet ist, weil Haiti hat einen neuen Song rausgebracht.
Ich fand tatsächlich, den anzuhören, ist ja gut.
Ich würde sagen, er geht wieder für mich in so eine Richtung, die ich von Haiti deutlich lieber mag. Und es ist nicht mehr so, sie hat ja auch viel hyperpopig Sachen gemacht, irgendwie Sachen mit Shoki und so eine Ikimel-Richtung, so wo ich mir nicht so ganz abgeholt wurde. Der geht jetzt wieder so, ich sag mal so, vom Vibe her ist es auch so ein melancholischer Song irgendwie so, aber da hatte ich immer auch schon so ein kleines Herz dafür. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass sie jetzt auch wieder in eine andere Richtung geht und möchte das großflächig unterstützen, um diesen Song auf unsere Playlist zu machen, die dann hunderttausende Plays bekommen wird. Deswegen der Song Play auf die bestimmte Playlist. Die Hitmaker-Playlist. Yes, okay. Hey, dann haben wir doch, ich weiß auch nicht, irgendwie wieder eine sehr tiefe und weite Rap-Stammtisch-Podcast-Folge Nummer 92. aufgenommen. Wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben uns informiert und ausgetauscht über Spotify und User-Centric Payment.
Sogenannter Diskurs wurde abgehalten.
Dafür stehen wir, der Diskurs-Podcast. Ja, und nein, gleichzeitig Manuelsen.
Nein.
Ich finde, du hast geredet wie ein Löwe, David.
Ja, Leo, danke.